Podcast. Heute wieder mit meinem Lieblings-Globetrotter Lukas an meiner Seite. Moin, moin.
Groundhopping heißt das,
glaube ich. Groundhopping, ne? Achso, ja, richtig. Stimmt, ja.
Globetrotter ist, glaube ich, was anderes. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Moin, Tobi.
Ja, hallo. Ja, genau. Ja, wir müssen heute ein bisschen was mehr besprechen. Lass uns schnell anfangen.
Damit wir müssen ja mal so Revue passieren lassen, was war. Es war ja nicht nur das Wien-Wiesbaden-Spiel, es war ja auch noch Länderspielpause und es war ja auch eine Spielbetriebseinstellung von Tegucigalpa München. Ach, um Gott, wer sich daran noch erinnert.
Wer ist das denn? Das wäre unser Gegner am Wochenende gewesen.
Ja, ganz genau.
Weshalb wir freies Wochenende haben. Was vielleicht auch gar nicht schlecht ist, dass wir ein freies Wochenende haben.
Es kann auf jeden Fall nicht schlechter sein als vorher oder so.
Nee, ja. Schlimmer werden kann es nicht mehr.
Deswegen, um nochmal eben kurz auf die Struktur dieses Podcasts einzugehen. Wir reden mal so ein bisschen über den SV Meppen, was da auch so passiert ist. SV Meppen 2 und SV Meppen Frauen sind alle so ein bisschen Thema. Also ne, ist nicht so, dass wir da jetzt extrem viel drüber reden, was da so vor Wiesbaden war, sondern eher so, ja, so ein Bitgen halt nur, ne?
Ja, genau.
Eben nochmal Revue passieren lassen. Ja, Tegucigalpa München, damit ging es los. 24. März haben sie gesagt, die Kohle ist alle.
Hier ist Schicht im Schacht.
Ja, genau. Das hat dann für ein Novum im deutschen Profifußball gesorgt. Das gab es noch nie, dass ein Verein den Spielbetrieb einstellen musste vor Ablauf der Saison. Das ist tatsächlich so, ja. Es gab schon viele Insolvenzen und auch viele Lizenzentzüge ist das ja jetzt in dem Fall, aber halt, ne, wir kennen das ja am eigenen Leib, dass man dann aber nach der Saison Insolvenz oder die Lizenz für die nächste Saison nicht kriegt oder wie auch immer. Oder halt deswegen, ja, nach der Saison absteigen musste, aber dass so Spiele annulliert werden müssen und so, das ist noch alles relativ neu.
Das ist frisch.
Zum ersten Mal so und zeigt sich auch mal wieder, dass dieses Investorenmodell auf kranken Füßen steht. Ne, wenn einfach ein Investor halt sagen kann, ja, du, ihr gewinnt mir zu wenig, ich habe keine Lust mehr auf den Kram, was ihr macht, ich höre auf und dann ja, bricht halt das Konstrukt zusammen. Bei Uerdingen hat man sich ja quasi noch ins Ziel gerettet. aufgeben zu müssen.
Auf der Schlachtbank liegen zu bleiben.
Ja, also ähnlich. Aber ich meine, das ist ja halt sportlich noch der fairste Weg gewesen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, so wie das jetzt gelaufen ist und wie es auch gerade läuft.
Aber das ist halt so ein Anzeichen für so einen Verein wie Tegucigalpa München. Da ist ja die Fairness, die Spielfairness, das ist denen ja fürchterlich egal. Das ist halt einfach nur ein Eigenbetrieb.
Ja, genau. Also das ist so.
Ja, also traurig bin ich nicht drum.
Niemand ist traurig.
Hast halt ein eigenes. Oh, es gibt bestimmt zwei, drei Tegucigalpa-Fans, die ein bisschen traurig sind, aber.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Heute nicht mehr. Wahrscheinlich schon verdaut.
Ich hoffe ehrlich gesagt, dass das dann da so laufen wird wie beim KFC Uerdingen, dass sich dann halt danach so eine etwas, ja, eine Aufbruchsstimmung, ist vielleicht das falsche Wort, aber halt so der e.V. wieder neu aufblüht. Ist jetzt vielleicht, also Uerdingen, wenn man mal in die Regionalliga West nochmal einen Blick wirft. Sind ja auch gerade unten drin. Klassenerhalt wäre, glaube ich, ein sehr großes Wunder, wenn sie es schaffen. Mhm. Aber da hat sich ein Verein wieder gefunden, eine Mannschaft gefunden. Und gut, da ist auch die Community dahinter etwas größer oder die Fanbase. Tegucigalpa hat ja sowas nicht, das ist ja nun mal Fakt. Der KFC Uerdingen ist ja doch ein ehrwürdiger Traditionsverein.
Genau.
Auch wenn es da mit Bayer und so, ne, auch früher Investoren in Anführungsstrichen gab, aber ist ja so werkself-mäßig, aber halt schon ein verdienter Name im Fußball. Und was da jetzt gerade auch so passiert, freut mich dann immer, wenn sie gewinnen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also, die sind ja auch gerade.
Das ist nicht das Ende der Geschichte von Uerdingen, sondern das ist der Anfang eines neuen Kapitels, glaube ich.
Hoffe ich auch, ja. Ich meine, da
freue ich mich auch drauf, wenn wir die in ein paar Jahren wieder bei uns hoffentlich in der dritten Liga begrüßen.
Ja, da würde ich auch mich sehr freuen, dann als e.V. und nicht mehr als GmbH.
Vor allen Dingen auch, weil ich mich sehr freuen würde, wenn wir auch noch da wären.
Genau. Aber was ich noch sagen wollte, die haben ja einen sehr schwachen Saisonstart gehabt und haben sich jetzt gegen Ende wieder ein bisschen gefangen. Aus den letzten 5 Spielen, glaube ich, 4 Siege geholt. Oder so ähnlich, oder aus den letzten 6 Spielen 4 Siege, irgendwie sowas. Und deswegen würde mich das auch sehr freuen, wenn wir den KFC Uerdingen in der dritten Liga irgendwann wieder begrüßen dürfen und auch Funkhaus 05 der dritten Liga wieder begrüßen
Kollegen.
Können. Guten alten Kollegen.
Grüße gehen raus.
Ich hoffe, ihr hört das und ich hoffe, ihr nehmt auch jetzt gerade fleißig die Folge auf, weil da war es auch sehr lange still, oder es ist gerade sehr lange still bei unserem Lieblings-Uerdingen-Podcast. Aber aus der Asche dieser GmbH steigt nicht nur der Phönix des EVs auf, sondern halt auch Funkhaus 05 steigt wieder auf.
Ach so.
Und das deswegen, ich freue mich, wir haben ja auch schon angekündigt, dass sie halt immer noch da sind quasi und dass da bald was kommt. Ich freue mich drauf.
Ja.
Ja, und bei Türkgücü München fehlt sowohl Tradition, sowohl
Alles.
Fanbase quasi, sowohl Sponsoren, was ja Uerdingen auch alles so mit Handarbeit quasi wieder aufgebaut hat, ne? Muss man ja auch einfach sagen, was da alles eingebrochen ist durch Investorwegfall, hat sich, ja, haben sich halt die ganzen Vereinsmitglieder, die haben ja auch einen Mitgliederzuwachs dann bekommen, sondergleichen quasi, das ist alles wieder aufgeblüht und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Türkgücü München in irgendeiner Form so passiert. Und die dürfen jetzt anscheinend auch in der Regionalliga Bayern anfangen, wenn sie es irgendwie schaffen, da ein ja, Modell auf die Beine zu stellen, was ich denen ehrlich gesagt nicht gönnen würde. Nicht,
Ja, das
weil
ist
ich
auch ein
den.
bisschen krass, ne? Also mit
Ich
so einem
meine,
Fehlstart, so einem Neustart in der Regionalliga, ich meine,
ich meine,
da
das hat
verlierst du
ja.
ja nicht so viel Boden, ne?
Ja, also ich sag mal, man hat so ein, es gibt so ein Wiedereingliederungsverfahren, das hat ja der KFC Uerdingen auch genutzt. Aber ich meine, da ja, ist das halt alles auf soliderem Boden jetzt. Da ist das irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, wie die das irgendwie schaffen würden. Deswegen wäre es für die wirklich wahrscheinlich für den Verein am besten, um halt gesund zu wachsen, wenn sie halt wirklich in der 12. Liga anfangen. Aber das wollen die natürlich nicht. Die wollen ja so hoch wie möglich anfangen. Aber gut, werden wir dann in den nächsten paar Monaten mitkriegen, wie sich das dann so entwickelt da bei Türkgücü München.
Genau.
Ob uns das interessiert oder nicht, ist egal. Aber naja, mit einem Auge guckt man dann wahrscheinlich trotzdem noch drauf.
Ja, natürlich ist er immer noch ein Liga-Konkurrent gewesen.
Ja, genau. Aber wie gesagt, wir sind nicht traurig, dass er weg ist. Und ja, ich gehe auch nicht davon aus, dass wir ihn jemals wiedersehen werden. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung, wollte ich fast sagen. Aber Landespokalspiel gegen
Ja.
Hildesheim, VfL Hildesheim, wurde
Das, was
verschoben.
Magdeburg nicht wollte, war
Und
mit
der DFB
Hildesheim
nicht
kein
wollte.
Thema. Ja,
Genau.
genau. War mit Hildesheim kein Thema. Das Spiel wurde verschoben auf, wir wissen es noch nicht, ne?
Auf sehr spät,
Auf
war,
sehr
glaube ich,
spät,
mal
genau,
die
ja.
Aussage, die offizielle Aussage von unserem Pressesprecher.
Könnte schon ein Ligaende sein, auf
Ja,
jeden
weil
Fall,
das
nicht?
Problem, er hatte auch das
Hast
Problem
auch keine
erläutert.
Plätze mehr, keine Zeitslots mehr quasi.
Genau das ist ein Punkt und die haben halt kein Flutlicht. Deswegen sucht man halt auch einen Termin, wo es halt noch einigermaßen hell ist. Deswegen, ich glaube, weiß jetzt nicht genau, wie das jetzt am Samstag
Heimrecht
gewesen wäre.
abgeben wollen sie wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob wir am Samstag, ich weiß gar nicht mehr, Samstag hätten wir 14 Uhr gespielt wahrscheinlich, ne? Und wahrscheinlich geht es jetzt
Ja,
nur noch
aber
irgendwann
Hildesheim
abends.
muss ja auch spielen am Wochenende.
Ja, nee, ich meinte jetzt nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende, wo es eigentlich hätte
Ach
ausgestrahlt
so,
werden sollen und
ja.
ausgestrahlt, nicht ausgetragen
Ja,
werden
wir hätten
sollen.
Samstag gespielt, ja.
Ja, samstags, aber hätten wir auch nachmittags gespielt, oder?
Ja,
Ich habe die Karte im
ja.
Auto, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber anscheinend ist ein Nachholtermin nachmittags jetzt nicht mehr so einfach möglich. Und abends muss man mal gucken, wie das Licht so steht.
Je länger man wartet, desto mehr Sommer ist ja auch
Ja,
schon.
eben,
Das ist
das
ja
ist
auch
ja auch der
abends,
Punkt.
ja.
Das ist
Ja,
ja der
ja,
Punkt,
ja.
genau. Deswegen sagt man ja so spät wie möglich. Ja, mehr gibt es eigentlich zu dem Thema auch nicht zu sagen, außer dass sie sich sehr solidarisch gezeigt haben, die Hildesheimer. Und ja, es kamen ja noch irgendwie drei Corona-Fälle mehr dazu. Dann waren wir irgendwann bei 16 Corona-Fällen irgendwas. Also ist wirklich schon krass. Von daher sehr, sehr nett von den Jungs, dass sie da auch sich solidarisch gezeigt haben, wie gesagt. Und oh, mal abwarten, wie es jetzt ist.
Ja.
Gut, dann haben wir den nächsten Punkt, weil nur weil ein SV Meppen nicht spielt, heißt das nicht, dass man nicht zu einem SV Meppen Spiel nicht hingeht oder so ähnlich.
Dass man nicht doch ein SV Meppen Spiel besuchen kann.
Genau, ja, das
So.
klingt besser auf jeden Fall. Genau,
Und
dann war
da halt
ich.
leider auch einen Untergang erleben durfte.
Ja, wirklich so, so ein bisschen so der. Ja, der erste Stein des Anstoßes, den eigentlich sicher geglaubten Aufstieg noch
Ich
zu
wollte sagen,
verspielen.
der erste Stein zum Nichtaufstieg.
Ja, also wir reden über SV Meppen 2. Die zu Hause auf dem B-Platz vor Topwetter.
Deswegen habe ich Lukas vorhin so Groundhopper genannt. Der hat halt quasi jedes Spiel live mitgenommen, was wir
Was so
jetzt hier
ging.
gerade
Ja, nicht
sprechen.
jedes, aber ja, einige, alles, was so in der Nähe war.
Ja, okay, das Auswärtsspiel der Frauen halt.
Nee, das war jetzt wieder Frauen in Leipzig hier nicht. Gott sei Dank auch. Wenn ich da hingefahren wäre, hätte ich mich sehr geärgert. Aber gut. Ja, mein zweites Spiel war das jetzt der zweiten Männer, SV Meppen 2, wie auch immer man das nennt, wahrscheinlich eher so. Ja, erster gegen Vierter war, nee, zweiter gegen Vierter war das Spiel oder Erster, waren wir da noch Erster? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wir haben das Spiel davor auch verloren. Deswegen, ja, jedenfalls Spitzenspiel und man wollte wieder ranrobben sich. Und es ging auch eigentlich auch einigermaßen gut los. 1-0 Führung. Relativ früh hat man auch schon gezeigt, dass man eigentlich die bessere Mannschaft war. Hat dann aber ja das Spiel aus der Hand geben müssen, auch weil Spelle sehr gut gespielt hat, sich gut auf uns eingestellt hat und weil wir auch zwei Ausfälle verkraften mussten. Das war einmal Yannick Loschen, Name, der mir vor dem Magdeburg-Spiel noch nichts gesagt hat,
Genau,
aber
ich wollte
jetzt kennt
sagen,
man
aber
ihn
seit
ja.
Magdeburg kennt man ihn.
Genau, ja, kurz nach dem 1-0 oder direkt nach dem 1-0 in der, ich glaube, 9. Minute oder so, musste er ausgewechselt werden, verletzungsbedingt. Oder
Barwinkler, ne? Kann ich ja nochmal anführen.
was, er ist
Der
Barwinkler?
Loschen, ja.
Ach so, ja, cool.
Das konnte ich doch letztes Mal mit dieser Info glänzen.
Konntest du, ja, ich weiß schon nicht mehr.
Ja, das kommt so selten vor, ne?
Ja. Ja, dann war man noch guter Dinger sozusagen nach dem 1-0. Und ja, man musste halt das 1-1 schlucken. Das noch so ein bisschen aus dem Nichts, weil Meppen eigentlich noch gut am Drücker war. Dann hat sich Michi Holt noch verletzt. Und ja, dann stand zur Halbzeit, glaube ich, schon 3-1. Und das 2-1 war so ein bisschen bezeichnend, weil da hatten vor dem, oder 1-2, da hatten wir noch eine gute Chance auf ein Tor. Und dann im Gegenzug quasi das Tor für Spelle und danach war das Spiel, unser Spiel gebrochen so ein bisschen, weil ja die beiden Verletzungen doch schwer wogen und Spelle einfach ein super Spiel gemacht hat, muss man sagen. Und die zweite Halbzeit geht man, ganz klar
ist
an ja Spelle.
Das ist ja der vierte der Liga gewesen dann. Das ja. ist ja nun auch nicht irgendjemand. Nicht irgendjemand. Das ist
kein türkische Mädchen. Spelle fehlen aus zwei, sei nochmal dazu gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe. Ja. ja, aber die haben dann wirklich in der zweiten Halbzeit bilderbuchmäßig gespielt, hatten uns und den Ball im Griff. Von daher war das ein hochverdienter Sieg. Und da wurde schon klar, Aufstieg dieses Jahr wieder schwierig. Für uns. Ja, und es hat sich ja so auch durchgezogen. Wir haben das so Spiel nah danach gegen so Wielen auch 1-0 verloren, was jetzt in der Woche, glaube ich, war, am Mittwoch oder am Dienstag oder so. Oder, ist auch egal. Wir waren das Spiel danach.
Steht ist ja quasi alles raus. Die Möglichkeit quasi nur noch rechnerisch. Ne?
Genau, Eintracht Nordhorn ist da, glaube ich, obwohl das Duell noch da ist. Ne? Also gegen Eintracht Nordhorn muss man ja noch, ich glaube, jetzt sogar am nächsten Wochenende. Und wenn man jetzt die nächsten beiden Spiele gewinnt und dann Nordhorn jetzt vielleicht auch ausrutscht, kann da natürlich noch was gehen, aber ich bin einfach mal realistisch und sage, schwierig.
Ja.
Gut, haken wir das auch ab und kommen wir dann zum nächsten.
Frauen, die in Leipzig waren.
Ja, hast du das Spiel gesehen?
Teilweise.
Teilweise, ja. Obwohl, das Spiel war einigermaßen gut tatsächlich, diesmal sogar. Ja, war ein, also wir sind ja doch recht schlecht in die Rückrunde gestartet. Das Spiel davor ja verloren, 1-2 gegen Henschel Ulzburg, den Tabellenletzten. Und dieses Spiel ging auch maximal unglücklich los. Mhm. Mit ja, 3 Gegentoren in 20 Minuten. Ich habe noch im Interview gelesen von, oder in der NZ im Artikel gelesen, dass Theo die Schuld so ein bisschen auf seine Kappe nimmt, weil er gesagt hat, ja, taktisch waren wir schlecht eingestellt und das muss er sich dann auf die Fahne schreiben. Und ehrlich gesagt unterschreibe ich das, weil man hat wirklich taktisch ein bisschen umgestellt. Man hat ohne richtige, in Anführungsstrichen, richtige Stürmerin gespielt. Hat sich von dem Pressing der Leipziger wirklich so überrumpeln lassen und auch von dem hohen Anlauf und von dem schnellen Umschalten. Wirklich ein langer Ball hat da meistens immer gereicht, um die Abwehr ja komplett blank aussehen zu lassen. Und ja, da war nach 20 Minuten schon die Messe gelesen. Leipzig ist ja auch ein Spitzenteam, sie sind ja Dritter, wollen ja auch hoch, ne, zusammen mit uns. Sag ich jetzt mal, ne? Also es gibt ja 3 Mannschaften, die wirklich sehr, sehr hohe Ambitionen haben. Das sind halt wir, der MSV Duisburg und Rasenballsport Leipzig. Von daher gegönnt sei es jetzt Platz 1 und 2 uns und Duisburg auf jeden Fall. Leipzig allein wegen diesen komischen Fans, die schon nach dem 1-0 angestimmt haben gegen Leipzig, kann man mal verlieren nach 4 Minuten. Das ist schon ziemlich arrogant und ziemlich assi, sage ich jetzt mal.
Auch ein bisschen ominös. Also das ist so eine Art Fantum auch, die du so aus dem
Frauenfußball gar
nicht so richtig kennst.
Nee, ich vermute auch ehrlich gesagt, dass das gekaufte Fans sind. Und das sage ich jetzt nicht, weil das jetzt Leipzig und Red Bull Club und so ist, sondern ich glaube halt wirklich, dass da der Vorsänger halt bezahlt ist. Der hat auch irgendwann mal so komische Schlagermusik angestimmt, quasi, was da gesungen wurde. Also ganz verrückt, das habe ich so noch nie gehört. Fand ich auch ziemlich respektlos alles und ziemlich nervig. Irgendwann habe ich den Ton halt auch ausgeschalten, weil mir diese Gesänge echt wirklich auf den Sack gingen. Nicht halt, weil die so negativ gegen Meppen waren, da kann ich noch mit um. Aber wenn die mir halt auf den Sack gehen, dann muss ich mir das nicht anhören. Und ja, das war dann halt. Ja, zweite Halbzeit kann man sagen, wird etwas besser, aber schlechter ging meiner Meinung nach auch wirklich nicht. Dann hat man noch 2 Tore gemacht. Die zweite Halbzeit, würde man ja dann sagen, hat man dann noch irgendwie 2-1 gewonnen, quasi nach 3-0 in der ersten Halbzeit. Aber ja, es war ein sehr, sehr schwaches Spiel. Leipzig hat hochverdient gewonnen und hat sich so ein bisschen.
Aber auch da natürlich ist es halt der Tabellennachbar gewesen und nicht irgendjemand aus dem unteren Keller, ne?
Nicht so wie das Wochenende davor.
Ja, genau.
Ja, gut. Trotzdem, aber gerade gegen solche Mannschaften verliere ich es ja dann logischerweise ungern, weil das ist ja der erste Konkurrent für den.
6-Punkte-Spiel,
ja. Ja, eben. Also hast jetzt quasi den, ich glaube, die haben aber sind ganz gut die Rückrunde gestartet und hatten auch, haben sich ein bisschen rangerobbt an die Aufstiegsränge. Aber Duisburg zum Beispiel hatte auch nur 3-mal unentschieden gespielt, die 3 Spiele. Also ist so ein bisschen, was sich so ein bisschen auch so durch die dritte Liga zieht. Der FC Magdeburg, klarer Tabellenerster, auch Schwächephasen, erstmal mit dem 2 Schwächephasen. Die Frauen hatten eine Schwächephase. Unser SV Meppen, die Männer haben eine Schwächephase.
Wenn man das mal so nennen darf.
Ja, deswegen, das ist alles ein bisschen verrückt.
Na, dann gewesen. Hat es formtief.
Ja, also klare Krise eigentlich. Ja. Und dann rutschten die Frauen auch so ein bisschen rein, hatte ich zumindest so ein bisschen das Gefühl. Aber gut, kommen wir gleich noch zum nächsten Spiel. Ja, kommen wir zu der Trikotaktion.
Ja. Da bist du ja gut bei weggekommen.
Hast du einen weggekommen.
Ich habe eins ersteigert. Ja,
also genau. Es gab die Magdeburg-Tickets mit dem Sonderlogo, sage ich jetzt mal, mit dem Du hast gesagt die Magdeburg-Tickets.
Magdeburg-Trikots.
Ach, Trikots. Du hast Tickets gesagt und es war Duisburg auch. Das war das Heimspiel gegen Duisburg.
Richtig. Es tut mir leid.
Ja, mach nichts. Ist ja alles in Ordnung.
Ja, genau. Auf jeden Fall die Trikots, die waren ja speziell halt mit dem Peace-Zeichen ausgestattet und Stop War und die wurden dann den Spielern dann halt auf eBay versteigert und der Erlös geht halt einem guten Zweck zugute oder beziehungsweise mehreren guten Zwecken, die werden das aufteilen.
Helping Hands heißt die Organisation.
Die haben mehrere Organisationen.
Achso, ich wusste nur von der, aber ja.
Schön. Ja, ich weiß von anderen, wo auch noch was reingehen soll.
Ah, super. Ja, cool.
Umso besser, je breiter gestaffelt oder je breiter aufgestellt, desto mehr kommt die Hilfe auch an unterschiedlichen Orten an und kann auch wirklich was bewirken, glaube ich. Da ist richtig ordentlich Kohle zusammengekommen. Du hast das von?
Locke.
Von Locke ersteigert. Da ist es noch nicht, wa?
Nein, ich wollte es eigentlich abholen letzten Freitag.
Ja.
Aber ich wollte ja auch gerne auch so ein Foto abstauben mit Locke.
Ja.
Und war ich dann da und habe gesagt, ja, also Marcel hat dann gesagt, ja, er wird sich melden bei mir, hat er bisher noch nicht gemacht, ist ja auch nicht so schlimm. Ich fahre da morgen nochmal hin und guck mal, wie es so ist. Ja, zur Not nehme ich es halt auch dann erstmal so mit.
Ja. Und wenn du Locke dann doch noch triffst, dann lädst du halt ein zum Podcast.
Genau so sieht's aus.
Ja, auf jeden Fall die gleiche Aktion gibt es halt für die Frauen auch, die beim letzten Heimspiel dieses gegen Trikot Duisburg jetzt auch getragen haben.
Auch wieder gegen Duisburg,
witzigerweise. Ja, genau, gegen Duisburg. Das war der Gag daran auch, genau. Boah, der Magdeburg ist am Weise. Auf jeden Fall, die Trikots werden halt zukünftig, wollte ich schon sagen, in nächster Zeit halt auch irgendwann
noch mehr versteigert werden. Ja, 10.000 Euro sind bei der Trikotaktion zusammengekommen.
Die gilt es zu schlagen für die Frauen.
Schwierig. Ich glaube, wenn sie die Hälfte schaffen, wäre es, glaube ich, schon gut. Weil ich gehe mal davon aus, 191,20 Euro war ja das Startgebot für die Trikots. Und das teuerste Trikot war von Steffen Buttkammer, 560, glaube ich. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Frauen werden wahrscheinlich etwas niedriger starten. Startgebot, ich schätze mal 100 Euro weniger. Und ja, mal gucken, was da zusammenkommt. Aber ich werde da auf jeden Fall auch mal wieder steigern. Mal gucken, für wen. Gut. Ja, genau.
Und dann gab es noch das, was so ein bisschen am meisten irritiert hat, nachdem wie es im Augenblick irgendwie läuft. Etwas, was man schon zur Winterpause eigentlich erwartet hätte, dass man so gut wie es in der Hinrunde gelaufen ist, sich schnell die Tinte unterm Vertrag von Rico Schmidt trocknen lässt und ihn verlängert, ist das ausgeblieben. Und wir haben ja hier auch, ihr habt es schon gehört, wild rumspekuliert, was da Phase ist, warum noch nichts passiert ist und so. Ja, jetzt hat er einen Vertrag verlängert bekommen, also Optionen gezogen.
Vermutlich, ja.
Aber beidseitig halt ja irgendwie dann auch angenommen, logischerweise.
Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es auch einseitige Vertragsoptionen nicht. Es gibt ja sowas wie Ausstiegsklausel. Ja. Das ist ja auch wieder eigentlich auch einseitig in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, so eine Vertragsoption, die entweder nur Spieler oder Trainer und nur Verein ziehen kann, ich glaube, das gibt es nicht. Das ist seit, keine Ahnung, 10 Jahren, 20 Jahren irgendwie verboten.
Also wie ich das mitgekriegt habe, ist das halt auch beidseitig jetzt so gelaufen, dass sie das wollten.
Ja, ja.
Und das Jahr ist dann halt erstmal draufgesattelt worden, wahrscheinlich jetzt auch erstmal wieder, um zu gucken, wie es denn jetzt weitergeht, weil es halt im Augenblick jetzt nicht so läuft. Da halt auch schon direkt die Frage, was ist da los, warum macht man das jetzt, wo es dann halt auf der anderen Seite gerade wirklich so schlecht läuft. Das nächste Spiel war die reinste Vollkatastrophe, da kommen wir ja gleich noch zu. Ist das ein Zeichen der Mannschaft gewesen, dass sie damit nicht einverstanden war mit der Entscheidung oder läuft halt irgendwie grundsätzlich was falsch, man weiß es nicht. Und im gleichen Atemzug wurde dann ein paar Tage später bekannt, dass Mario Neumann nicht verlängert wird, wo sich jeder mit dem Fan auch an den Kopf packt und denkt, was ist denn jetzt Phase? Ja. Ich also hinten und vorne verstehe es nicht, er hat selber in der Presse auch verlauten lassen, dass er halt noch keinen Plan B im Hinterkopf hat, dass er also nicht wüsste, wo er jetzt hingeht und so, wird mit Sicherheit die eine oder andere Tür offen haben. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber er hat nichts Fixes in Sicht, wo er sagt, deswegen bin ich weg, weil ich gehe jetzt zu Rot-Weiß Essen.
Komisch, wie er auf diesen Verein gekommen ist.
Das weiß ich auch nicht.
Aber um mal irgendeinen zu nennen wahrscheinlich.
Ja, genau. Ich wollte irgendeinen rausgreifen, wahrscheinlich aus Regionalliga mit Aufstiegsambitionen oder so. Und,
warum hast du ein Essen? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, naja, auf jeden Fall. Gibt es da laut seiner Aussage, und die vermag ich auch zu glauben, halt auf jeden Fall noch nichts Handfestes. Sehr, sehr irritierend, Gut, dann hört man halt und sieht das Gemunkel, dass da halt so ein bisschen umgebaut werden soll, Beef. So ein bisschen aus den eigenen Reihen halt auch so ein bisschen was nachwachsen soll und sowas alles.
Ja. Man will sich sportlich neu orientieren, nicht. Hat man ja gesagt. Genau. Und da ist Mario Norman anscheinend kein Teil davon. Zu Rico Schmidt wollte ich nochmal eben sagen. Ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, dass er verlängert hat, ja, obwohl auch Kritik, auch. Kritik natürlich auch von unserer Seite immer mal gegen ihn geschossen wird. Aber ja, wir kritisieren ja nicht nur ihn, wir kritisieren ja halt, wenn Scheiße läuft und dann kriegen alle ihr Fett weg. Und deswegen hat mich das auch sehr, sehr gewundert. War im ersten Moment aber auch trotzdem zufrieden und auch gerade, wo dann gesagt wurde, die Mannschaft ist top zufrieden mit ihm und so, gut. Dann glaube ich das auch und dann bin ich auch zufrieden.
Ehrlich gesagt hätte ich dann gerne jedem einmal das Mikro in der Hand gedrückt und er soll diesen Satz wiederholen. Weil irgendwie, also das Gefühl bleibt halt da, irgendwas läuft nicht rund. Irgendwas muss in der Kommunikation nicht richtig sein, ich weiß nicht warum. Ist halt echt ein bisschen schade, weil Rico nach außen und das, was er verkauft, Top-Typ, passt perfekt zu uns. Ganz, ganz faszinierend war dann halt auch... am Rande des Spiels gegen Wien Wiesbaden, als das die Interview, hast du die noch angeguckt?
Ja, habe ich noch.
Ich habe ja gesagt, du musst dir die unbedingt angucken.
Ja.
Weil der hat da so rumgestammelt. Habe ich
noch nie gehört. Ja.
Vor allen Dingen nicht von ihm. Eigentlich ein sehr eloquenter Sprecher, ein sehr, sehr guter Analyst, ein Typ, der halt immer klar auch Kante raushaut und sagt, was Phase ist und was er selber denkt. Deswegen mir auch total sympathisch als Trainer so. Und wenn du ihn danach fragst, was jetzt ist, warum er ein Jahr verlängert wurde, warum das zu so einem komischen Zeitpunkt kommt und was mit Mario Neumann ist, darüber reden wollte ich, keine Ahnung.
Genau, lass uns über das Spiel reden. Respekt
so an, mysteriös gewesen.
Respekt an Gary Pauband übrigens, der Moderator bei Magenta, der auch seine Fragen halt eiskalt gestellt hat, auch kritische Fragen und auch unbequeme Fragen immer stellt. Ein super Typ, finde ich immer super, wenn dann halt nicht immer einem nach der Nase geredet wird, ne, dass dann nichts Kritisches dann gefragt wird, weil man dann Angst hat, dass man dann irgendwie nicht mehr eingeladen wird oder sowas. Aber das ist ja nun mal so. Ich meine, also nicht so, weil das da hat ja derzeit nichts zu sagen quasi, was da für Fragen gestellt werden. Deswegen super geil, fand ich gut und ich meine, das hat auch mal gezeigt, wenn man sich auf sowas dann nicht vorbereiten kann oder wie auch immer, ja, dann wird man ein bisschen kalt erwischt und das hat mich auch sehr, sehr überrascht. Ja. Das ist ja eigentlich kein Thema, wo man sich jetzt so
kalt erwischen lassen kann.
Muss.
Ich meine, genau, das ist, also da, es ist, glaube ich, irgendwie klar, dass wenn du in so einer Phase bist wie mit Meppen gerade, dann nur ein Jahr Verlängerung kriegst und dein Co-Trainer dann plötzlich geht, dass da entsprechend solche unbequemen Fragen kommen. Dass Rico da irgendwie null drauf vorbereitet war oder keine präzise Antwort geben konnte, nicht vorbereitet wurde, vielleicht sonst auch, muss man ja auch sagen. Ich meine, dafür haben wir auch einen Pressestaff hier. Auch die müssen halt mit so einer Nachfrage rechnen, logischerweise.
Ja,
aber
die werden ja wahrscheinlich Rico nicht sagen, hier, guck mal, da kann heute noch was kommen, vertragstechnisch.
Ja, gut, dass sie so weit vorbereiten, dass so von wegen, denk dran, da könnten die auch Fragen stellen. Ich denke schon, dass er so ein Hinweis.
Glaubst du echt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas vorbereitet wird auf Interviews.
Nein, das nicht. Aber also man wird Rico aber doch so weit mit Sicherheit geschult haben, zu sagen, musst du doch achten. Ja. Vielleicht glaubt man auch, dass er es von sich aus wissen müsste.
Ganz das ehrlich, kann natürlich auch sein. Ich glaube nicht, dass unsere Presseabteilung quasi so weit vorausarbeitet quasi. Also das ist einfach nichts,
mit
die sich befassen.
Es ist aber auf jeden Fall ein Themenbereich, mit dem Rico als Trainer rechnen musste.
Ja, ja, ja.
Und umso schockierender ist halt, wie er darauf geantwortet hat. Keine Ahnung. Aber gut, der SV Meppen ist meiner Meinung nach jetzt gerade in der Pflicht. Vor allen Dingen auch nach der desaströsen Leistung, die da kommt. Man möchte sich neu ausrichten, hat man gesagt. Das wird man jetzt in den nächsten Wochen darstellen müssen, wie man sich neu ausrichten will. Erstens, was den Staff angeht. Zweitens, was halt auch mal die Mannschaft angeht. Denn was halt noch komplett nicht auf dem Tisch liegt, sind irgendwelche Vertragsverlängerungen oder so. Spielen wir nächstes Jahr mit dem Rumpfkader?
Wir spielen nächste Saison mit zwei Torhütern. Ja, weil Mathis Haßmann und Erik Domaschke sind ja schon verlängert. Ja. Und natürlich halt die Leute, die diese Saison gekommen sind, die haben ja auch noch Vertrag für nächstes Jahr, logischerweise. Aber ja, es gibt halt noch viele, viele, viele offene Fragen, die halt eigentlich so langsam mal geklärt werden müssen. Aber anscheinend wartet man wirklich ab, bis der Klassenerhalt sicher ist. Und das dauert vielleicht noch ein bisschen.
Ja, das dauert noch bis zum letzten Spieltag, wenn es so weitergeht.
Ja, aber gut, ist nicht unwahrscheinlich.
Da können wir mal direkt drauf eingehen.
Ja, zu Mario Norman wollte ich noch irgendwas sagen. Es hieß ja Neuausrichtung, sportliche Neuausrichtung. Und mit ihm hat niemand gesprochen, zumindest wenn man ihm soweit glauben kann, wie er das Interview halt auch mit der NOZ gegeben hat.
Ja.
Finde ich das schon interessant, dass man quasi sich eine Meinung schon gebildet hat ohne ihn. Ja, ich meine, war ja auch 7 Jahre im Verein und dann redet man kaum mit ihm. Das ist halt so ein bisschen...
Das ist auch einfach schäbig, Entschuldigung.
Ja,
also, wenn du jemandem 7 Jahre dein Vertrauen geschenkt hast und dann sagst du ihm einfach so, übrigens, du hast ab Sommer viel Zeit.
Ja, also
das ist halt auch eine Unart irgendwie. Zumindest das Gespräch sollte man vorher suchen und sagen, du Mario, wir wollen uns neu ausrichten. Wir wissen nicht, ob wir den Fokus da mit dir irgendwie neu draufsetzen können. Hast du irgendwelche Ansätze? Kannst du uns irgendwas, weißt du, also zumindest diese Möglichkeit auch noch zu geben, sich als Co-Trainer nochmal zu präsentieren und zu sagen, das ist super, ich habe eh die und die Ideen im Kopf oder so, hat man sich gar nicht mehr für interessiert, mal gesagt, Dankeschön, auf Wiedersehen.
Ja, ist so ein bisschen, ne, also knallhartes Unternehmertum, ne? Ja. Ist ja so, der SV Meppen, familiärer Fußballclub, bla bla bla, ist nicht, einfach nicht mehr. Nee, genau, das ist so schon ewig, das ist schon nicht mehr. Genau. Das können wir einfach auch, wenn ich das jetzt nochmal höre, wenn dann irgendwas ein Spieler erzählt, okay, Spieler vielleicht noch okay, dann vielleicht ist es in der Mannschaft noch wirklich so, aber so, ich sag mal, der Verein an sich, braucht sich das nicht mehr auf die Fahne schreiben, meiner Meinung nach. Nee. Ist jetzt auch nicht schlimm, in Anführungsstrichen, das ist halt nur schade. Das ist halt so, wie der SV Meppen wird wie ein Fußballverein wie jeder andere, wenn das so weitergeht. Und ja, das ist halt, ja, das ist wirklich traurig, weil vielleicht kannst du auch nicht anders, vielleicht überlebst du sonst halt nicht in diesem Profifußballgeschäft.
Ganz ehrlich, aber tatsächlich, Mario Neumann ist halt auch einer, der war jetzt halt, der ist halt mit reingewachsen in Profifußball. Ja, und dass du halt so, das ist so, als wenn du Opa gerade vor die Tür gesetzt hast, weil du sagst, wir brauchen ein Zimmer, ich will hier eine Werkzeugbank einrichten.
Ist ja auch interessant, obwohl, ist ja auch interessant, dass du dann sagst, wir wollen das sportlich neu ausrichten und das Gespräch führst du dann quasi nur wahrscheinlich Heiner Beckmann und Rico Schmidt.
Ja.
Und das heißt, du weißt ja gar nicht, ob diese sportliche Neuausrichtung vielleicht mit Mario Neumann auch funktionieren würde. Mhm. Weiß man ja nicht. Also außer man sagt ganz klar, ich will halt jemand Jüngeres quasi zum Beispiel. Also dass der halt mit 55 halt da nicht mehr reinpasst. Ich will halt wirklich, oder ich will halt die Position einem aus...
Finde ich aber halt auf der anderen Seite auch noch ein bisschen schwierig. Ich meine, letzten Endes ist es ja halt auch in Anführungsstrichen dann nur der Co-Trainer. Das heißt ja halt auch noch immer der Chef hinterm Chef nur.
Ja, ja.
Der wird ihm halt auch immer noch mitgeben, so hast du das Training ungefähr zu leiten. Und dann muss Mario sich ja dann diese Gegebenheiten auch ein bisschen anpassen. Dass du jetzt sagst, da brauche ich jetzt zwanghaft eine jüngere Person auf der Position.
Ja, weiß ich nicht.
Finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich bin wirklich gespannt. Also wir lassen das erstmal offen. Ich bin gespannt, was der SV Meppen dafür für Antworten liefert.
Vielleicht ist eine jüngere Person in Anführungsstrichen ja auch besser, weil mehr Bindung zum Team, mehr Bindung zum, ja weiß ich nicht, ich sag mal, der Kommunikation, was so technische Möglichkeiten geht und so. Und vielleicht traut man das Mario Neumann nicht zu. Und das ist ja auch, wie gesagt, alles in Ordnung und so, aber nach 7 Jahren, er hat ja immerhin die erfolgreichste Zeit der jungen Vergangenheit halt so krass mitgeprägt und dann, setzt man ihn so vor die Tür, das ist schade.
Vielleicht hätte man auch eine andere Rolle für ihn finden können.
Ja, weiß ich nicht, das kann auch sein, man sucht ja immer, wenn man, das hat man ja mit
aber hat man
ja nicht auch gemacht. Ja, weiß ich nicht, vielleicht, ja, weiß ich nicht, ob man es nicht gemacht hat oder man hat das einfach nicht im Verein, weiß ich nicht. Ja, ist ein bisschen schade. Also vielleicht hat es auch mit ihm und Rico ein bisschen gekriselt quasi, dass die beiden sich nicht so gut verstanden haben. Steht jetzt in der NOZ auch nicht drin. Er hat ja gesagt, ich hatte immer das Gefühl, mit Rico verstehe ich mich ganz gut. Vielleicht ist Rico da einfach noch, sieht das ein bisschen anders oder so. Oder vielleicht stimmt das ja so auch nicht so ganz. Ist alles spekulativ, das können wir alles nicht sagen. Ist halt, wie es gelaufen ist. Hat so einen kleinen faden Beigeschmack. Ist, glaube ich, noch das Netteste gesagt. Ich finde es auf jeden Fall sehr schade, weil er ist ja halt wirklich jemand, der den SV Meppen lebt. Ja. Und das immer auch rausgetragen hat.
Der doch als Interimstrainer noch bessere Leistung gebracht hat als Thorsten Frings.
Ja, aber gut, du hast ja vorhin gesagt, nur der Co-Trainer, das trifft jetzt in diesem Fall halt auch nur zu. Vielleicht will man sich sportlich neu aufrüsten und dann umdenken und dann fällt halt der Co-Trainer raus, weil man irgendwie einen Umbruch schaffen will und dann guckt man da als erstes drauf, wenn man halt den Trainer nicht rausschmeißen will oder kann oder möchte oder was auch immer. Weil, ist halt schwierig.
Ja. Ich bin gespannt. Mario Neumann auf jeden Fall, falls du das hier hörst, von unserer Seite ein dickes Dankeschön an der Stelle schon mal für all deine Leistungen, für all das, was du in den letzten 7 Jahren gebracht hast. Du hast immer einen Platz in unserem Herzen. Du darfst gerne vorbeikommen, wenn du Bock hast, dann melde dich bei uns. Wir würden uns mega freuen, wirklich. Wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft und ja, das wirst du aber auch im Saisonrückblick bestimmt nochmal hören.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und vielleicht ja auch noch von dem einen oder anderen Fan in den ein oder anderen Spielen.
So.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
Dann lass uns doch mal noch eben zum desaströsen...
Zum schlimmsten Heimspiel unserer Drittliga-Geschichte kommen? Können wir gerne machen.
Ich finde, das ist okay, wenn du das sagst.
Ich hab das so oft schon in dieser Saison, ich habe doch nie in einer Saison so häufig das schlimmste Spiel
und das, obwohl
wir gesagt. Thorsten
Frings hatten, ne?
Ja, und das, obwohl wir Thorsten Frings letzte Saison hatten.
Deswegen, ich vermag das tatsächlich auch nicht mehr dezidiert auseinanderzuziehen nach der letzten Saison, was jetzt wirklich das schlimmste Spiel ist oder nicht. Es war aber auf jeden Fall grottenschlecht.
Ich weiß es nicht ganz genau, weil ich habe es im Stadion vielleicht noch anders erlebt als letzte Saison. Ich meine, wir haben letzte Saison zu Hause 4-0 gegen Uerdingen, gegen Dynamo Dresden verloren. Das war alles ganz schlimm. Das ist alles richtig. Ich würde aber trotzdem dieses Spiel noch etwas höher heben, meiner Meinung nach, weil ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die halt wirklich desaströs waren. Und woran dringend gearbeitet werden muss. Wahrscheinlich ist mir auch noch nicht alles aufgefallen, aber ich würde sagen, wirklich, das einzige Spiel, was ich noch schlechte Erinnerungen habe, heimspielmäßig, war ein 0-5 gegen BSV Rieden. Auch ein Spiel, witzigerweise, wo Torwartfehler den Schlusspunkt gesetzt haben. Florian Hillebrand oder Hildebrand? Hillebrand, glaube ich. Wer sich noch erinnert, ich hoffe, der Vorname ist auch richtig, aber da weiß ich noch, unter Heiko Flottmann, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, der Experte war ja am Freitag auch, also nicht Heiko, sondern Daniel Flottmann. Ja. Also da sind viele Parallelen und viele, ja gut, ich meine, vergleichbar war der Fußball mit Sicherheit nicht. Trotzdem war das Ergebnis ähnlich mies, ein 0-5. Und ja, gut, kommen wir aber erstmal wieder wie immer zur Aufstellung. Ne? Ja.
Frommann, unser dritter Mann im Tor, durfte mal spielen.
Das ja, ist, Conny. Das ist ganz Besonderes. Ja, echt, weil Hasi hatte sich auch noch Corona eingefangen. Wie jeder gefühlt im Moment. Und,
ja, danke.
Ja, ich bin immun. Mich kann nur der Zombie-Virus, glaube ich, treffen.
Das habe ich auch gedacht, bis es so weit war.
Ja, Balle war wieder dabei. Dafür musste Kugland weichen aus dem Kader komplett. Auch Bünding wieder für Hinnenkamp, Fädel für Dombrovka. Dombrovka auch Corona. Fassbender für Feigenspan und Bäre für Pio. Ja. Also ein paar Corona-Rückkehrer und ein paar Corona-Fälle, kann man fast sagen. Ja, Blacher war auch nicht dabei, da hatte ich auch schon Sorgen. Im Vorbericht stand nämlich Knieprobleme, das ist ja immer so eine Sache, aber er trainiert immerhin wieder, nicht mit der Mannschaft, aber mit dem Athletiktrainer, mit Rudi. Und ist ja schon mal gut. Also ne, Knieprobleme, dann kannst bei mir klingelt immer Saison aus, so im Hinterkopf, aber nee, ist Gott sei Dank nicht so. Ja, ja gut, ich komme noch mal eben zu ein paar Sachen, bevor wir zu den, ich habe mir Pro und Contra diesmal aufgeschrieben. Hab ich gesehen, ja. Was mir aber sehr aufgefallen ist, dass wir eine variable Aufstellung hatten, die am Anfang noch 4-4-2 war, ganz klar 4-4-2, da wird ja bei Magenta Sport wurde da immer gesagt, dass wir mit Dreierkette gespielt haben, stimmt auch, zum Großteil des Spiels, aber relativ zum Anfang haben wir noch 4-4-2 gespielt, was sehr interessant war, meiner Meinung nach, weil wir wirklich, ja, eine sehr komische Abwehrkette hatten in dem Fall. Also wir haben halt mit Balle und Hämlein so in der Mitte gespielt, so zentrales Mittelfeld oder Sechser Spielaufbau, für den Spielaufbau verantwortlich und Fädel als Rechtsverteidiger, Jupp als Linksverteidiger und halt eine Bündige Putti in der Mitte. Also das war halt noch gewohnt, aber das Fädel auf Außen, das ist so neu, sehr neu gewesen. Und ja, auch Hämlein so als Sechser war auch ein bisschen interessant, sage ich jetzt mal. Auch eine Position, die also das Zentrum traue ich ihm wohl zu, aber ich sag mal, die Sechser-Position nicht. Und ja, er war auch mal etwas offensiver und so weiter. Aber ja, was aber auch sehr auffällig war, Fassbender und Tanku als letzte Kette. Ich würde nicht Stürmer sagen, weil wir haben ohne Sturm gespielt, das komplette Spiel über. Und das ist dann irgendwann umgestellt worden auf einen 3-5-2 oder 5-3-2, je nachdem. Und das ist ja das System, was in Meppen sehr, sehr viel Kritik gesorgt hat. Und dieses Spiel hat diese Kritik wieder mal befüttert, ja. Weil dann wenig funktioniert hat. Also vorher auch, ehrlich gesagt, schon. Weil ich bin immer noch der Meinung, mit dem System, mit dem wir spielen, ist es scheißegal, wie wir uns irgendwie aufstellen. Allerdings sind mir da doch noch ein paar Sachen aufgefallen, die wirklich ja, extrem klar waren, dass die Jungs mit diesem System aber nicht zurechtkommen. Also, dass man einfach denen keine klaren Anweisungen an die Hand gibt, wie sie sich zu verhalten haben. Und das ist so krass auffällig gewesen, wie noch nie in dieser Saison, meiner Meinung nach. Aber gut, es gibt auch ein paar Pluspunkte. Kommen wir mal zu Pro-Punkte. Kommen wir mal zu den ersten und das sind die ersten 10 Minuten.
Ja, also gerade das, was du hier auch aufgeschrieben hast, Riesenchance, überragend von Jupp nach Befreiungsschlag von Hämlein, da kann ich nur zustimmen. Also gerade am Anfang hat Janik Jeskaczewski echt ordentlich einen rausgehauen, hat wieder gezeigt, dass er als einer unserer letzten, auf der letzte Aufstiegsheld, der quasi spielend ist,
ja.
auch auf jeden Fall taugliches Drittligamaterial ist, wenn man den gut fördert. Und ich möchte ihn eigentlich viel häufiger auf dem Platz sehen. Und ja. Das war eine großartige Chance, die er da rausgespielt hat.
Schöne Flanke. Also wenn Yannick für eins, also wenn der da eins der Beste ist auf dem ganzen Platz, in der ganzen Mannschaft, ist es Halbfeldflanken zu schlagen. Und das kann er echt perfekt, die kommen echt butterweich an. Und das war echt, ich habe extra noch über Befreiungsschlag Hämlein geschrieben, weil das trotzdem eine Chance war, die wir nicht herausgespielt haben, sondern die halt glücklich in der Entstehung war, dann aber wirklich sehr, sehr überragend weitergespielt wurde. Und diese Flanke war geil, der Kopfball war auch gut von Tanku, leider gehalten auf Mann. Da wird jetzt auch wieder jetzt ein bisschen gesprochen, so von wegen, ja, wenn der reingegangen wäre, dann würden wir über ein ganz anderes Spiel sprechen. Ne?
Ja,
das ist ja so das klassische Ding.
Ich würde gerne wieder über ein anderes Spiel sprechen.
Definitiv. Aber ehrlich gesagt, war dieses Spiel einfach nur gezeigt, was in Magdeburg passiert wäre, wenn der Gegner halt ein Tor gemacht hätte. Genau das ist hier passiert. Ja, eine Sache, die dann auch noch gut war, das waren Standards in der ersten Halbzeit. Das war wirklich zwei Ecken, ein Freistoß von, also die Ecken und auch Standards von Hämlein haben mir sehr gut gefallen. Hämlein würde ich sowieso sagen, also ich habe mal beim Kicker geguckt, was so die Benotung der Spieler so hergegeben hat. Und da gab es nur drei Spieler, die keine 5 hatten. Das waren einmal Tango mit einer 4,5. Oh, okay. War immerhin noch einigermaßen häufig im Ball. Hat damit aber nicht so viel hinbekommen. Hämlein, 3,5. Würde ich auch unterschreiben. Wie gesagt, an fast allen Chancen war er daran beteiligt und hat auch wieder viel gekämpft und so weiter. Und halt Jupp, auch ein 3,5. Alle anderen 5 oder ja, Putti hatte, glaube ich, auch noch eine 4,5. Ja, gut. Alle anderen hatten dann eine 5. Das ist auf jeden Fall gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Aber ja, die Standards wurden leicht besser. Das muss man ja einfach auch mal erwähnen, wenn man in jedem Podcast zu Recht erwähnt, dass wir einfach scheiß Standards schlagen.
Richtig.
Deswegen sei das hier mal erwähnt, dass die einigermaßen ist natürlich niemals ein Tor rausgefallen, aber Hämlein hatte einen guten
Ja,
Abschluss.
Gerade in der Anfangszeit des Spiels habe ich da auch noch gedacht, okay,
ja, vielleicht könnte auch
kann
was
man
gehen.
hier noch was gehen heute.
Genau,
Aber
ja, hatte ich auch
ja,
gedacht.
schneller ist besser modern.
Hatte ich auch gedacht, genau. Und dieser in der 32. Minute Abschluss Bünning, schön aus der Drehung, knapp am Tor vorbei. Waren halt alle sehr, sehr gute Chancen wohl. Aber ja, es war halt das Einzige. Also aus dem Spiel heraus ging gar nichts, meiner Meinung nach, außer halt diese eine Chance. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass wir mit Pressing, was wir ja nicht spielen in der Regel, was aber hier für ein bisschen Gefahr gesorgt hat. Es waren ja nur zwei Leute, die angelaufen sind. Das ist mir immer noch ein bisschen zu wenig, weil meistens hat der Gegner ja zwei Innenverteidiger und also zwei oder drei Innenverteidiger oder zwei Innenverteidiger oder halt ja, zwei Außenspieler. Dann kannst du eigentlich dich immer gut rauskombinieren. Also in der Regel, ne? Wir können das nicht. Das
Ja,
hätte zugesagt. Aber
ich
ich sag
bin
mal,
auch
rein
unterlegen.
personaltechnisch könntest du das hinkriegen. Ne? Es tut mir übrigens auch leid, wenn ich heute so extrem negativ bin und extrem auf die Mannschaft einhaue. Das tut mir leid, aber ich bin immer noch, normalerweise legt sich meine Aufregung, Wut nach so Spielen immer.
Trauer.
Irgendwann Trauer, genau, das ist vielleicht auch ein gutes Wort, dass ich da irgendwann denke, okay, so schlimm ist es vielleicht alles gar nicht. Hat sich bei mir nicht eingestellt. Wir nehmen das heute am Donnerstag auf. Ist ja schon sehr, sehr lange hin. Ist jetzt eine Woche quasi fast eine Woche nach dem Spiel. Trotzdem, ich kann dem Spiel jetzt auch nicht sagen, ja, es war jetzt alles gar nicht so schlecht und wenn das und das anders gelaufen wäre das doch alles gar nicht so schlimm gewesen. Nein, stellt sich nicht ein in
Selbst
mir.
ich kann halt irgendwie diesen Optimismus und irgendwelche Motivationen nicht erkennen. Also ich mag dem Spiel auch wirklich nicht wirklich was Gutes
Nee,
abgewinnen
das
können.
Einzige, was besser laufen könnte, wenn wir jetzt gegen Dortmund 2 spielen, ist, dass
Alles.
halt, ja, alles, genau, wenn Spieler zurückkommen und dass es dann eventuell besser wird. Also das ist das Einzige. Also wie kann es besser werden? Ich hoffe, dass es besser wird. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen
Ja,
kann. Es ist nicht
genau.
so, dass ich sage, wir müssen daran drehen und daran drehen, dann geht das dann wieder einigermaßen oder da muss halt nur ein Spieler zurückkommen, dann ist alles gut. Nee, also kann natürlich sein, aber das ist pures Hoffen. Das ist nicht irgendwie an einer Person festgehangen.
Nee, vor allen Dingen ist das auch mal an Will und Motivation ein bisschen aufgehangen. Da muss vielleicht auch ein bisschen mehr wieder zurück in die Mannschaft, wieder
Ja.
Druck durch die Mannschaft gehen und zu sehen, okay, wir sind Richtung Ende der Saison und 39 Punkte, das könnte am Ende des
Könnte noch
Tages ein
eng
enges
werden.
Höschen
Sind
werden.
9 Punkte Vorsprung noch,
9 Punkte Vorsprung noch und die
waren aber mal
Kollegen,
15
vor
oder so.
denen wir 9 Punkte Vorsprung haben genau wie wir eine Tordifferenz von minus 13.
Und dann beide gewonnen.
Und ich weiß, wie
Berlin
sowas schon
fair.
mal ausgegangen ist in der letzten Saison mit der Tordifferenz. Von
Ja.
daher wäre ganz gut, wenn wir zumindest ein Spiel
Noch
nochmal
gewinnen.
auf die Habenseite kriegen, weil
Ja.
dann fühle ich mich schon sicherer. Aber
Ja.
jetzt im Augenblick
Schwierig.
fühle ich mich wieder mit im Abstiegskampf.
Ja, das sind so die Pro-Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Es gibt noch einen Pro-Punkt, den sage ich jetzt auch nochmal. Kein weiteres Gegentor, da das zwischenzeitlich im 0 zu 4 kein Abseits war. Wer sich noch erinnert, das war kurz nach dem 3-0. Da hat, also 2 Minuten oder so später, hat Wien Wiesbaden noch das 4-0 gemacht. Das wurde abgepfiffen wegen angeblichem Abseits, was
Was
nix, kein
keines
Abseits
war?
war. Und das ist das Einzige. So, das sind die Pro-Punkte. Ne? Ja. Also vielleicht habe ich einige vergessen. Ich glaube es nicht. Wo ich jetzt vielleicht was vergessen habe, ergänzt kommt bei den Kontrapunkten.
Ergänzt es gerne in den Kommentaren.
Gerne, ja. Vielleicht, wenn ich zu negativ bin, sei mir das gerne gesagt, mir wird ja auch immer gesagt, ich soll den SV Meppen nicht immer mit der rosa-roten Brille betrachten. Aber selbst wenn ich das versuchen würde, wüsste ich nicht, wie ich es machen sollte.
Ich wollte gerade sagen, aber ich meine, wir haben ja oft genug erklärt, wir versuchen auch meistens ein bisschen Optimismus, ein bisschen Motivation, ein bisschen Ansporn mitzugeben, wenn ja. wir diesen Podcast hier machen. Wir sind aber jetzt mal wieder an einem Punkt, genau wie wo wir letzte Saison auch schon mal waren,
ja.
Dass das halt nicht zu sehen ist gerade einfach.
Ist schwierig, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Also, ja. Klar, wir sind hart Corona gebeutelt, ne? Das ist halt so, das ist meine Hoffnung, ne? Ja. Dass es wirklich dann besser wird, wenn wirklich, ja, jetzt auch mit Egerer, Blacher, ne? So, aber ich habe das Problem, meiner Meinung nach, ist halt, dass wir in der Offensive halt niemanden haben, der die Dinge auch macht. Ne? Also Tankulic, ja, danke, das war's. Und wenn der Mann zugestellt ist, war's das. Das ist halt auch das Ding. Ne? Wir haben offensiv null Ideen, wie wir das Spiel machen wollen. Wir haben 4-4-2, als wir eine 4-4-2 gespielt haben, oder 3-5-2, wir hatten ja eine letzte Reihe, Fassbender und Tankulic, aber von hinten ist niemand nachgerückt, kein Beere, kein Hämlein, kein Krüger, nix, es kam hinterher, keiner, also das einzige Mal ist, wenn über außen was ging, über Jupp war vielleicht was, Krüger Totalausfall, Fädel Totalausfall, Innenverteidigung ging noch einigermaßen, oder Verteidigung an sich, Defensive ging noch einigermaßen in der ersten Halbzeit, ne? Außer dieses katastrophale Konter-Gegentor, was wir gekriegt haben. Boah. Also das ist auch kein gut herausgespielter Konter von Wien Wiesbaden gewesen, nee. Was man immer so hört und so. Nee, wir waren einfach, also, immer wenn ich mir das noch angucke, dann wache ich noch schreiend auf und denke mir so, wieso ist das alles so frei? Wieso arbeitet man, wenn man vorne den Ball verliert? Du hattest noch zwei Spieler hinter dem Ball, die es aber nicht geschafft haben, einen Spieler zu decken oder den Raum zu decken. Nichts. Gut, aber egal, da sind wir noch gar nicht bei dem Ding. Also es geht halt darum, die Spielidee, selbst die guten 10 Minuten, ne? Gab es nach vorne nichts, worauf man aufbauen kann. Nein. Diese eine gute Chance, ja, genau. Befreiungsschlag. Ja, aber das ist doch kein, genau. das ist doch kein das Spielzug war ja nicht gewesen.
Selbst aktiv kreiert, nein. Das war einfach nur
aus einer Laune heraus. Muss man einfach mal gucken. Hämlein, der einen langen Ball nach vorne schlägt, und das ist unsere Offensividee. Ich sage es auch immer wieder, ungerne, langer Ball nach vorne und hoffen. Ja, das ist das, was wir im Moment machen. Wir kombinieren nicht, nicht gefährlich nach vorne. Ab und zu ist es mal ein bisschen Kurzpassspiel im Zentrum, aber meistens auch stellt sich der Gegner da gut drauf ein, weil er das Zentrum halt dicht macht. Wir schaffen es halt nicht, nach außen vernünftig zu spielen. Wir schaffen es halt nicht, Flanken zu schlagen. Die Standards waren okay, aber auch jetzt nicht überragend gefährlich. Und dann gehst du so ein Spiel halt 0-4 komplett verdient unter. Weil, ey, du hast ja mit Krüger jetzt auf Außen gespielt, weil du wahrscheinlich dann versucht jetzt hast, Richard zu guter Paso ist ja auch jemand, der wegen Post-Covid-Symptomen, wahrscheinlich Herzmuskelentzündung, würde ich ja mal vermuten, ich wüsste jetzt nicht, was es sonst ist, noch mindestens 2 Wochen ausfällt. Gute Besserung an dieser Stelle auf jeden Fall. Also sowieso an alle Verletzten, an alle Corona-Gebeutelten quasi, auch die wieder fit sind. Ich hoffe, dass, also die sind ja durchgecheckt vom Arzt, also denke ich mal, da wird es alles gut, aber man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Gerade auch, was jetzt Leistungssport angeht, nicht, dass man sich da überanstrengt und dann ja, Schäden davon trägt, die nicht absehbar sind, wie auch immer, aber dafür ist die medizinische Abteilung da. Ja, aber vorne ein Krüger, der wusste auch nicht, wo er spielen sollte. Er hat ja auf Außen gespielt, hat sich aber da auch mal öfter ins Zentrum gegangen, weil er gemerkt hat, okay, sonst macht ja keiner was, aber ein gutes Spiel hat er leider doch nicht gemacht. Und Krüger, ich war ja eigentlich ein Fan von ihm, so bis zur Rückrunde quasi, wo ich dann halt immer gesehen habe, okay, der Mann hat einen Schritt nach vorne gemacht. Der ist 21, das ist noch sehr, sehr jung, aber im Vergleich zum letzten Jahr ist der halt eigentlich auf einem guten Weg, hatte ich so gedacht. Und jetzt stagniert er so extrem in seiner Entwicklung, dass ich halt der Meinung bin, Vertragsverlängerung, ja, also ich glaube, im Hinrundenrückblick habe ich es noch anders gesagt, aber ich vermute nicht, dass es für ihn von Vorteil ist, hier noch 1 oder 2 oder 3 Jahre zu bleiben oder halt für den SV Meppen ihn noch zu halten, weil so hilft er weder sich noch uns. Also ja. Das ist halt krass, weil jetzt spielt er auf Außen. Ja, nach vorne ging gar nichts, ist mehr so durch Ballverluste aufgefallen und halt auch mit dieser Kopf wegdrehen in der Mauer beim 0-1. Die Mauer ist erstmal nicht hochgesprungen, das ist auch schon mal so ein Ding.
Nee, ganz minimal halt nur.
Ja, irgendwie so auf die Zehenspitzen gestellt oder sowas.
Und dann wird der Kopf auch noch weggedreht.
Dann hat Krüger den Kopf weggedreht und das sind so Sachen, puh. Ja, das wollte er wahrscheinlich so nicht. Das ist halt so, weiß ich nicht, aber ja, ist halt dumm gelaufen in dem Fall. Ja. Und hat uns dann halt heftig zurückgeworfen.
Ja, genau. Wenn er die Bumsbiene einfach hingehalten hätte, ja, dann wäre das Tor zumindest an der Stelle noch verhindert worden wohl. Was jetzt nicht heißt, dass das Spiel komplett anders gelaufen wäre, aber vielleicht hätte man da noch ein bisschen länger Antrieb ja gehabt, denn danach ist ja nach dem 0:1 direkt die Antriebslosigkeit wieder da. Man hat das Spiel da direkt verloren gegeben und das war's, ne?
Ja, ja. Wirklich so, so nicht vielleicht die ganze erste Halbzeit, aber man hatte wieder so eine Down-Phase, sag ich jetzt mal, wo Wien Wiesbaden wirklich auch das 2:0 schon heftig auf dem Fuß hatte, wo dann nur die Abwehr noch sich in jeden Schuss geworfen hat, ne? Respekt, das könnte man vielleicht noch einen Pluspunkt jetzt noch einsehen, der fällt mir jetzt nur ein, wenn ich darüber rede, dass sie sich dann halt wirklich dann in jeden Ball geworfen haben, aber ehrlich gesagt ist das nicht wirklich so ein Pluspunkt, sondern das ist eigentlich halt Grundvoraussetzung, das ist halt, ne, das muss man halt machen, das ist, ist halt klar. Aber ja, es fehlte wirklich so jetzt so wieder der Plan B, ne? Wir liegen wieder zurück, wir wollen ja halt lang hohen Ball nach vorne und irgendwie an den Ball kommen und dann kontern, wenn das nicht klappt, ja, oh, schade. Ja, genau. So ist das halt leider im Moment. Und es ist auch nicht so, dass Wien Wiesbaden jetzt irgendwie eine überragende Halbzeit gespielt hätte. Ich muss ehrlich sagen, erste Halbzeit, ein Team aus der unteren Hälfte spielt gegen ein, ich würde jetzt die Regionalliga-Team sagen, also damit meine ich uns. Also ich ist vielleicht etwas hart.
Ja, ich habe auch Wien Wiesbaden nicht so schlecht gesehen. Die waren schon ganz gut unterwegs, fand ich.
Ja.
Aber jetzt weiß halt nicht, auch nicht hier die Top 3 der Liga. Damit ist es mit Sicherheit nicht zu vergleichen. Aber ein unterer Teil der Tabelle würde ich jetzt auch nicht sagen.
Ja, weiß ich nicht. Also in der ersten Halbzeit
hätte ich... Solides Mittelfeld mit gerade mehr Glück.
Das hätte ich, glaube ich, in der zweiten Halbzeit gesagt. In der ersten Halbzeit hätte ich den, glaube ich, wirklich auch Abstiegskampf angedichtet. Aber mag auch sein, dass ich da einfach zu frustriert war und das so gesehen habe, aber ich fand halt wirklich ein sehr, sehr niedriges Niveau von beiden Mannschaften. Mhm. Und ja, wir hatten halt wenig halt Gefahr nach vorne gebracht, außer durch die paar Standards eventuell. Und was halt wirklich das Ding ist, da stand, glaube ich, mal NDR oder so, hatte mal so eine Statistik irgendwie, dass wir halt so, was wir immer noch machen, nur vertikale Pässe spielen und dann halt sofort auf den zweiten Ball gehen. Offensive Zweikampfverhalten, dass das unser Ding ist, dass wir da irgendwie Liga oberes Mittelfeld, obere Tabellenhälfte waren, irgendwie Platz 3 oder sowas. Sind, ja, ist jetzt nicht mehr. Also wir sind wahrscheinlich jetzt, weil wir halt in der Hinrunde irgendwie Platz 3, 2 oder was auch immer waren, sind wir jetzt wahrscheinlich jetzt noch Platz 11 oder so. Also natürlich noch nicht ganz unten, weil man zehrt noch an der guten Hinrunde. Das ist ja auch so ein bisschen das, was der SV Meppen gerade tut. So tabellarisch. Aber so ein miserables offensives Zweikampfverhalten, ey, das, ich verstehe es auch einfach nicht. Wenn du wirklich lange Bälle spielen willst und auf den Gegner draufgehen willst, auf zweite Bälle gehen willst, ja, warum machst du es dann nicht? Was ist dann der Plan? Einfach den Ball nach vorne pöllen und dann gucken, irgendjemand wird schon hingehen und irgendwas machen? Ja, was soll das? Das ist doch kein Fußballspiel. Ja, das kann nicht angehen. Das ist einfach unfassbar, dass man das immer und immer und immer und immer und immer wieder macht. Das einzige Mal, wo man es nicht gemacht hat, war gegen Magdeburg. Aber Magdeburg kannst du nicht als Maßstab nehmen, weil gegen Magdeburg hast du dich halt mit 10 Mann hinten reingestellt. Ja. Wenn du das den Rest der Saison machen willst,
dann haben wir 5 alles Punkte, gut. Damit wäre ich zufrieden. Dann stell ich
vielleicht, oder 3. Also vielleicht gewinnst du nicht vielleicht spielst du nicht jedes Spiel unentschieden. Aber ja, wenn das der Plan ist, ja,
aber 3 alles Punkte okay.
Ermauert. Ja, genau. Das kann ich mir vorstellen, dass das wohl klappt, dass das wohl eine Lösung ist für den Rest der Saison. Ja. Das will man zu Hause wahrscheinlich nicht spielen, weil man halt keinen Bock hat von. Ja, da ist, wie viel waren da? 7.000?
6.600, glaube ich.
Okay, ja, irgendwie so um den Dreh. Das wäre gegen Dortmund 2 nicht werden.
Auf Freitagabend 6.600. Schon okay,
ne? Nach dieser...
Ja. Naja, ist schon ein deutliches Kritikzeichen. Normalerweise kannst du mit 1.500 Leute mehr rechnen, würde ich sagen, gerade auf Freitagabend.
Ja, weiß ich, ja.
Meine, das Wetter war jetzt halt auch nicht so, muss man fair und ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass da halt der ein oder andere auch gesagt hat, also mal eher gesagt hat, dann bleibe ich lieber mit dem Hintern auf der Couch und gucke mir das Desaster hier an, als dass ich dafür auch noch ins Stadion gehe.
Ja, gut, das Wetter kann natürlich eins sein, das waren 2 Grad oder so, das stimmt vielleicht. Andererseits glaube ich auch, dass Wien Wiesbaden ein sehr unattraktiver Gegner ist. Es waren ja 7 Auswärtsfans da.
Ist ein Freitagabendspiel, ne?
Ja, ich weiß nicht. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil?
Ich würde das als Vorteil
sehen. Ja, okay, weiß ich nicht. Ja. Kann gut sein. Ja, aber ja, Wien Wiesbaden, kein so guter, kein so attraktiver Verein. Und ja, die Negativserie wird eine Rolle gespielt haben. Ich hatte aber irgendwie gedacht, dass nach dem Magdeburg-Spiel sowohl ein Ruck durch die Mannschaft als auch durch die Fans gegangen ist. Ne? Man war ja also 100% stolz, so wie wir auch, nach dem, was man da in Magdeburg geleistet hat. Und das hat man jetzt beim Hintern wieder komplett eingerissen. Das ist schon unfassbar. Und ja, ich gehe jetzt mal davon aus, gegen Dortmund 2. also ich sag mal, aus Dortmund 2 kommen bestimmt eine Menge Leute, aber aus Dortmund, nicht aus Dortmund 2, aus dem Ruhrgebiet oder halt irgendwie Fans, die Dortmund-Fans hier aus dem Emsland, die werden wahrscheinlich gut kommen, aber ich glaube halt, Heimfans werden mit Sicherheit 1000 Leute weniger sein.
Ja.
Das könnte ich mir halt echt so gut vorstellen. Ja, und dann, was die eine Sache, die wir jetzt kritisiert haben, mit diesem miserablen Zweikampf, waren auch auf zweite Bälle gehen, auch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob wir ein Kopfballduell gewonnen haben. Also wirklich, also ich sag mal, ein gefährliches, ne? Kann, also in der Defensive ja, aber offensiv, dass dadurch auch irgendwas eingeleitet wurde, sowieso nicht. Aber da hat man, glaube ich, auch nichts gewonnen. Und man ist nicht nachgerückt. Diese eine Szene von Fassbender werde ich nicht aus den Augen kriegen wahrscheinlich, wo er dann halt sich wirklich auf außen super durchgesetzt hat, dann bis zur, bei der Eckfahne so ein bisschen abgedrängt wurde, den Ball in die Mitte gespielt hat und da war niemand. Tankulic kam dann mal so langsam nach, aber auch dann kam niemand. Und da stand es halt 0-1, das heißt, du musst eigentlich hier ein Tor machen. Und, aber es kam niemand nach. Was soll denn? Also wir sind schlecht sozusagen, wenn man sich das 0-2 anguckt, was die defensive Struktur angeht, aber wir rücken auch offensiv nicht nach. Was machen die Jungs? Was wollen die mir erzählen? Was spielen wir für einen Fußball? Das ist traurig, das ist erschreckend und das ist ein Armutszeugnis sondergleichen. Ist echt überragend. Genau wie das Spielaufbauthema. Balle.
Welcher Spielaufbau?
Ja, genau den. Balle, bei allem Respekt, hat gekämpft wie Sau, hat sich in alles reingeworfen, aber ein Sechser brauchst du nicht mehr machen. Das nützt nichts. Das ist einfach so. Nein, dann hätte man ihn und Fedel perfekt tauschen können, weil genau Balle oder halt dann auch mit Jupp auf links und Balle wieder auf rechts, dann hätten wir halt Gefahr über außen gehabt. Fedel ist ein ganz passabler Sechser, auch für den Spielaufbau nicht ganz so gut geeignet, meiner Meinung nach. Zumindest hat er das noch nicht so zeigen können, weil er da ja auch nicht so häufig spielt. Deswegen sei das auch gar kein großer Vorwurf an ihn. Aber ja, was da an Spielaufbau war, wirklich, wir hatten mal den Ball nach vorne gepölt. Und das schmerzt dir so, weil der Gegner reibt sich doch die Hände und denkt sich, oh gut, schon halt nicht. Dann, wenn die nicht wollen, dann nehmen wir den Ball und wir kriegen schon irgendwas hin. Weil wir haben denen alles angeboten, was wir konnten. Also wir hatten denen Räume geboten.
Ja, wenn ihr nicht wollt, bitte, dann übernehmen wir das Spiel.
Ja, eben, also echt unfassbar, ey. Wiesmann war auch giftig in den Zweikämpfen, ne? Gehen sofort drauf, haben gestört. Auch das so ein bisschen Pressing, was wir in den ersten 10 Minuten noch so ein bisschen gemacht haben. Das haben die ja auch immer gemacht. Die sind ja immer sofort draufgegangen, sofort unter Druck gesetzt. Das hat jetzt vielleicht nicht immer für den Ballbesitz gesorgt. Aber doch, hat schon, weil ich meinte jetzt halt, der Ball ist nicht im Spiel geblieben, sondern die haben dann irgendwie einen Einwurf rausgeholt, mit dem sie dann ihr Spiel wieder aufziehen konnten.
Auf jeden Fall aber weg von uns.
Weg von uns, genau. Deswegen ist ja auch Ballbesitz, aber ich meinte jetzt halt im Spiel gehalten jetzt nicht. Und eine Szene auch wieder, die mir aufgefallen ist, das war, glaube ich, noch in der ersten Halbzeit, taktisch unfassbar. Keiner wusste, wohin, Leute. Wir hatten einmal den Ball im defensiven Mittelfeld und drei Leute standen sich gegenseitig auf den Füßen.
Ja, ich habe es gesehen. Ja.
Ich
weiß genau, welche Szene du meinst, ehrlich.
Ja, also da fragt man sich doch auch,
was soll das? Das ist auch eine Szene, sowas habe ich in den letzten Wochen häufiger und häufiger gesehen, dass der eine gar nicht mehr weiß, was soll ich denn jetzt mit dem Ball? Ich stehe ja auch noch, aber jetzt wollen auch nicht mehr. Und
ja,
wo ist denn jetzt der Nächste? Ach so, da vorne müsste ich eigentlich stehen. Ach, das wäre jetzt besser, ne? Ja,
erklärt,
oh, jetzt hat der Gegner den Ball.
Erklärt sich dann halt logischerweise auch, warum wir quasi mit 10 Feldspielern halt immer noch wie ein oder zwei Mann weniger spielen. Weil die Leute halt nicht in Räume gehen, wo sie halt der Mannschaft dienen quasi oder wo man halt den Gegner gefährlich wird. Und da fragt man sich doch auch, ist das jetzt wirklich, liegt das an der Aufstellung? Liegt das an der taktischen Marschroute, die vorgegeben wird? Gibt es eine taktische Marschroute überhaupt? Verstehen die Jungs, was sie machen müssen? Und das sind alles Sachen, die muss sich das Trainerteam anziehen.
Ja, genau. Umso irritierender, dass du halt eine Vertragsverlängerung hast.
Ja, gerade auch, wenn du jetzt wieder so extrem komisch umbaust, einem Fedel zum ersten Mal als Rechtsverteidiger spielst, dann Krüger immer noch wieder auf außen ziehst und
ich meine, sicherlich bist du halt nur durch Personalsorgen gebeutelt.
Das brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist so.
Dass du halt irgendwie Sachen plötzlich anfängst im Spiel auszuprobieren, vielleicht ist das was man halt im Training mal austesten soll, ob sowas funktioniert. Wenn sie es im Training ausprobiert haben, dann wundert mich halt, dass man es halt dann nicht im Spiel umsetzen kann, ganz offensichtlich, weil dann wird es ja funktioniert haben im Training, sage ich jetzt mal. Und wenn man dann jetzt da nicht mal irgendwie auch bewährte Taktiken setzt, weil man sagt, ja, das läuft zwar nicht so gut, aber immer nur 70%, anstatt zu sagen, ich baue jetzt mal was ganz Neues, wo ich noch nicht weiß, ob es 0% oder 100% wird.
Ja, ich das weiß es auch nicht. Dass du halt immer wieder, und da wird die Kritik aus Fankreisen natürlich laut, dass du dann sagst, okay, der hat schon wieder irgendwas Neues ausprobiert, es ist wieder krass in die Hose gegangen. Da vergisst man dann wahrscheinlich auch, dass wir auch mit 4-2-3-1 oft extrem Scheißspiele abgeliefert haben. Wer sich in der Rückrunde noch an Karlslautern erinnert, war es, glaube ich, auch so. Da haben wir auch mit 4-2-3-1, auch mit einer relativ guten Truppe, die noch nicht Corona gebeutelt waren, auch 4-0 auf die Fresse bekommen. Es ist nicht alles gut, wenn wir 4-2-3-1 spielen. Es ist aber, die Kritik ist halt klar da. Wenn der Meppen-Fan Dreierkette sieht, ist er schon negativ eingestellt. Ja. Ne? Also ich würde ja so gerne sehen, dass selbst wir vernünftig...
Links von mir.
Nee, eben nicht. Ich bin ja eigentlich wohl ein Freund der Dreier-Fünfer-Kette, wenn man das halt nur vernünftig spielen würde. Weil eigentlich ist es doch so gut. Wir haben jetzt auch mit drei Innenverteidigern gespielt, die dann hinten stehen, aber es hat einfach keinen Sinn, wenn das mehrere Leute nicht spielen können. Weil ich finde das ja gut, diese Dreierkette. Weißt du, wenn dann halt so Jaskaczewski und ich glaube Krüger war es dann halt auf Außen, die dann halt nach vorne gehen und dann über Außen Angriffe einleiten. Das ist ja alles schön und gut, wenn das funktioniert. Oder dann halt mit dem zentralen Mittelfeld auch Angriffe vorantreiben und so weiter. Dann kannst du ja auch eigentlich variieren, ob du jetzt über Außen gehst, ob du mehr durchs Zentrum gehst. Hast du eigentlich auch, wenn du mit einem Maxim Bäre und Tankulic, das sind ja zwei sehr ballverliebte, wollte ich schon fast sagen, aber stark am Ball, zwei Leute, die dann aber, wenn sie dann Spieler auf sich ziehen, dass es dann wieder nach außen geht und so. Da ist aber halt auch ein bisschen taktische Grundordnung oder taktisches an die Hand geben vonnöten. Und wenn das nicht funktioniert, ja, ist bei Viererkette logischerweise auch so, weil wenn wir Viererkette spielen, spielen wir witzigerweise auch Dreierkette, wenn ich das mal so runterbreche, weil ja, dann passiert das halt mal, dass die Innenverteidiger nach außen gehen, dass sich ein Sechser ein bisschen zurückzieht für den Spielaufbau und so weiter, ist das ja de facto auch eine Dreierkette, wenn halt die Außenverteidiger nach vorne gehen. Deswegen lasse ich das Argument halt mit Dreierkette ist alles scheiße, wenn wir 4-2-3-1 spielen, läuft so wieder. Lasse ich das irgendwie nicht durchgehen. Es fehlt aber an taktischer Marschroute. Und das ist das Problem. Da ist das halt, wie gesagt, bei der Ausstellung halt zweitrangig, wenn es halt nicht läuft. Deswegen aber diese Szene mit den drei Meppnern, die da zum Ball laufen und dann keiner wusste, wo er eigentlich stehen sollte und so.
Fehlen, also die 30 die Köpfe aneinander schlagen und auf den Boden fallen.
Genau, und dann, dass der Wiesbadener da durchgeht. Ja, genau, oder so, ja. Ja, das ist alles, also dieses Spiel, das ist einfach exemplarisch, das muss man sich wirklich ein paar Mal mehr angucken, also ich nicht, das ist nicht gut für meinen Gemütszustand, aber ich sag mal, von Vereinsseite aus und dann halt zu analysieren, was da halt alles schiefgelaufen ist. Man hat jetzt ja auch noch eine Woche mehr Zeit. Fände ich halt ganz schön, ja, wenn man da mal auch eine Taktikrunde macht.
Deswegen habe ich es ja auch am Anfang gesagt, ich finde es ganz gut, dass wir eine Woche länger Pause haben.
Ja, ich auch.
Nicht nur, damit unsere Kollegen da alle wieder fit werden, sondern damit man vielleicht auch mal sich irgendwie ein neues System überlegen kann.
Ja. Irgendwas, daran was arbeiten, was halt scheiße
besser läuft. Funktioniert, wo man vielleicht mal ein Unentschieden wieder nach Hause holt.
Ja, genau. Okay. Sowas wie Magdeburg hat ja eigentlich auch ganz gut getan. Oder zum Beispiel 1860 München, wo man halt so viele Latten- und Pfostentreffer hatte, aber dann trotzdem noch sich ein 1-1 erarbeitet hat. Und das war übrigens auch das letzte Tor aus dem Spiel heraus. Ist auch schon ein bisschen her.
War das schon
dieses Jahr? Zwei Monate. Ja, war tatsächlich dieses Jahr. Es war im Februar irgendwann. Also, ne, das ist halt das letzte Tor aus dem Spiel heraus. Wir haben danach halt noch zu Hause, ne? Dann haben wir in Verl haben wir ja noch gewonnen und dann zu Hause halt gegen Duisburg ein Elfmeter-Tor gemacht. Aber das ist halt auch schon extrem wenig. Das sind noch zwei Tore mehr. Also, ne, wir kriegen halt regelmäßig jetzt heftig Gegentore auf den Sack. Aber schaffen es halt nicht, da irgendwie raus zu lernen und eine Trotzreaktion, das ist ja so, wir kommen ja nach Niederlagen immer so gut zurück in der Hinrunde. Ja, gut, jetzt sieht man es halt, dass das wohl, was in der Hinrunde alles war, mehr Glück war als... Genau,
nicht die Regel für die Rückrunde.
Nicht Regel, genau, ja.
Ja, genau, was du gesagt hast, halt mit den vermehrten Gegentoren, da hatten wir jetzt halt was wir tatsächlich seltener in der Saison haben, nämlich, dass wir auch noch von zwei krassen Torwartfehlern reden müssen.
Ja.
Also, die Conny Vormann sich da ein bisschen anziehen muss. Das ist gut, ich meine, so oder so, das Spiel war gelaufen. Da müssen wir uns
nichts vormachen. Ja, nach 2-0 war das Spiel durch. Das hat Trikot ja auch gesagt.
Im Prinzip ja nach dem 0-1 war schon durch. Das 0-2 war halt quasi der letzte Sargnagel dann. Und das 3-0, 4-0, ja, nicht schön. Und ist halt umso schlimmer, dass er halt auch noch blöd dabei aussah.
Ja, tut mir für ihn auf jeden Fall leid, weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass das wohl ein ganz guter Torwart ist. Conny Vormann hat uns ja bisher ein Spiel hat er ja gemacht. Er war ja lange verletzt, 10 Monate raus wegen einer Hüftoperation, Hüftprobleme und so weiter. Deswegen eigentlich hätte ich ihm das so gegönnt, dass er jetzt, so wie Hasi, dann im Spiel davor sich so ein bisschen auszeichnen kann. Aber ja, das ist halt ärgerlich gelaufen für ihn. Ich hoffe, er findet halt noch einen neuen Verein. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er bei uns einen Vertrag kriegt, weil wir ja, glaube ich, jetzt 4 Torhüter haben mit Julius Pünd und Julius Tombild, auch noch 2, die dann aus dem Jugendleistungszentrum hochrücken könnten als Nummer 3, einer von beiden. Und deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass Conny halt noch irgendwie einen Vertrag kriegt. Ich hoffe aber, dass er nochmal in der dritten Liga oder Regionalliga unterkommt. Ja, Ist halt bitter gelaufen. Tat mir auch sehr, sehr leid für ihn nach dem 4-0. Immer wenn der Ball dann zurückgespielt wurde oder er dann Ball gehalten hat, gab es immer so ein rauendes Publikum. Das hat der Junge auf jeden Fall auch nicht verdient. Aber ich kann das auch nachvollziehen, dass der Frust so extrem groß war im Publikum. Ja. Von daher, das ist halt leider Fußball. Tut mir dann wirklich leid für den Jungen und ich hoffe einfach, dass er ja daraus trotzdem noch irgendwie lernen kann.
So viel Profi soll er auch wohl sein, dass er das schnell wieder abschüttelt und dann ja, wieder.
Das ist halt mal jung, ne? Das ist halt mal so das Ding. Das ist 23, glaube ich. Ja. Aber das denke ich doch auch. Der war ja U19 oder U20 Nationaltorhüter. Ich hoffe doch, dass der dann noch irgendwie was schafft. Außer in der dritten Liga soll er eigentlich nicht unterkommen. Wenn wir noch in der dritten Liga sind, dann soll er nicht gegen uns spielen und gut spielen. Nee, aber alles Beste wünsche ich ihm auf jeden Fall nur.
Ja.
Ja, ja. Das Einzige ist, ich meine, das mit der Konterbeziehung haben wir schon gesagt, die beiden Tore, waren halt dumm. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, wir haben ja gewechselt, wir haben ja auch fünfmal gewechselt, keiner dieser Wechsel hat auch nur irgendwas gebracht.
Nee.
Weder Impuls, noch Spielidee, noch irgendwas umstellen, noch Torgefahr, genau, nichts. Noch, also es ist halt nur ein
Dulli, ist, dass irgendwas anders
ein Dulli ist für den anderen Dulli auf dem Platz. Ja, das ist halt auch bezeichnend, weißt du, normalerweise bringst du doch auch von der Bank jemanden, aber gut, wenn die Bank halt so ausgedünnt ist.
Der ein bisschen Energie mit reinbringt, der ein bisschen Frische mit reinbringt, der vielleicht eine andere Taktik mit reinbringt, das
kann alles nicht funktionieren. Nee, leider nicht.
Gut, da muss man halt dran arbeiten, das haben wir jetzt auch mehrfach gesagt tatsächlich in den letzten Minuten. Und ich hoffe sehr, dass die Jungs da dran sind und die Zeit jetzt auch nutzen, diese 14 Tage, um jetzt vielleicht mal ein anderes Gesicht ist als Frau Meppen zu zeigen.
Ja, das ist wirklich so. Also es könnte halt wirklich noch sehr, sehr ungemütlich werden den Rest der Saison. Auch wenn ein Abstieg immer noch sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber man hat schon Pferde vor der Apotheke und so weiter.
Ja.
Deswegen, also es ist halt noch nicht auszuschließen. Es sind 9 Punkte Vorsprung. Natürlich müssen die auch aufgeholt werden von den Leuten da unten. Jetzt hat Pferl 3-1 gewonnen.
Gewonnen und nicht Loren.
Nee, genau. Pferl-Ohren haben sie im Pokal. Gegen Münster 3-0, da hat unser Ex-Torschützenkönig, wollte ich fast sagen, Serhat Koruk, wollte ich eigentlich sagen. Also. Der hat da gespielt, auch jemand, der bei Fair ein bisschen untergetaucht ist, der nicht mehr im Kader stand. Tom Deters hat ein Tor gemacht, glaube ich, ist 1-0, ne?
Kann ja nicht für Mappen wieder Tore machen.
Ja, aber ne,
das ist auch so. Ein bisschen verbrannte Erde schon.
Ja, aber zu Tom Deters möchte ich auch immer noch sagen, er musste halt auch den Weg zurück in die Regionalliga gehen, um richtig gut zu werden. Deswegen, bei uns hätte das wahrscheinlich nicht geschafft. Ist jetzt kein Vorwurf an den SV Meppen, kein Vorwurf an Christian Neithardt. Das ist halt das Problem oder der Vorteil, dass du halt in der Regionalliga halt noch ohne Druck so ein bisschen aufspielen kannst. Für junge Leute, glaube ich, immer ganz wichtig. Wäre vielleicht für Koruk auch der richtige Weg gewesen, aber er sieht sich ja eher in der dritten Liga, hat er ganz klar gesagt. Von daher, naja, gut, Berlin, sei dazu gesagt, um nochmal zu sagen, die haben jetzt ja gegen Magdeburg 2-1 gewonnen. Magdeburg ja auch in der Krise, wie wir ganz am Anfang der Folge schon gesagt haben. Ja, dass sich das jetzt bis zum Saisonende durchzieht, unwahrscheinlich, dass die halt so viel noch gewinnen, weil die ja wirklich das letzte Spiel gewonnen hatten vor diesem Spiel im Dezember. Und dann gibt es ja noch zwei andere Mannschaften. Der TSV Havelse ist faktisch schon abgestiegen, sage ich jetzt einfach mal. Also rechnerisch noch nicht, aber die können das aber nicht mehr einholen, wenn ich das richtig gelesen habe irgendwo.
Nee.
Ja, und dann haben wir noch die Würzburger Kickers, die spielen jetzt am Wochenende gegen den ersten FC Kaiserslautern. Hoffe ich ehrlich gesagt, dass Kaiserslautern da gewinnt, weil dann sind die, glaube ich, auch schon so gut wie weg. Und auch wenn ich nicht möchte, dass der FCK aufsteigt, meiner Meinung nach, weil ich diesen Club nicht ganz so nett finde jetzt mit diesen ganzen Investoren, die sich da eingekauft haben, diese Insolvenzgeschichte, hat ihn alles relativ unsympathisch gemacht, obwohl es natürlich ein großer Club ist und auch eine große Fanbasis und alles und aber ehrlich gesagt ist mir der SV Meppen jetzt erstmal der Blick auf den SV Meppen, deswegen alles, was unter uns ist, soll verlieren, dann bin ich erstmal zufrieden und deswegen müssen wir mal gucken, jetzt gegen Dortmund 2 wieder zu Hause, ich weiß jetzt nicht, ob das ein großer Vorteil ist, weil Dortmund ist auswärts stärker als zu Hause. Dann sehen wir auch Ter Tatamusch wieder, wahrscheinlich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob er hat ja auch noch kein Tor gemacht, glaube ich, oder auch noch nicht viel gerissen bei Dortmund, auch wieder so ein Ding, ne? Geht von Meppen weg, vielleicht wäre auch der Weg in die Regionalliga besser gewesen, um etwas aufzublühen, ich hätte jetzt auch gedacht, dass es bei Dortmund einfacher ist, als bei anderen Clubs vielleicht mal an Spielzeit zu kommen, so, weil es ist ja ein Ausbildungsverein, aber ja, für ihn hat es noch nicht ganz so gereicht und deswegen mal gucken, hoffentlich schießt er nicht sein Tor gegen uns, das wäre sehr unglücklich.
Ja, wunderbar. Aber gut, das sehen wir dann am
Ende. Das sehen wir dann. Wir hoffen einfach das Beste.
Ja, was anderes bleibt uns nicht über.
Nee, deswegen sprechen wir zum Schluss noch über die SV Meppen Frauen, haben ja am Tag danach gegen den MSV Duisburg gespielt. Spitzenspiel, erster gegen zweiter. Da auch wieder mit Sondertrikots.
Sechs-Punkte-Spiel,
ja, wie man so schön sagt.
Sondertrikots haben wir vorhin schon erzählt.
Ja, sei nur auch mal kurz der Vollständigkeit halber erzählt. Und ich hatte davor auch noch was Nettes zu erzählen, nämlich ich habe noch einen Schal bekommen mit den Unterschriften des Teams, der Spielerin. Das war sehr, sehr nett. Vielen Dank an Maria, vielen Dank an alle Spielerinnen und vielen Dank an dich, Tobi.
Ja, sehr gerne. Ich habe einfach mal da versucht und bin froh, dass die Connection da geklappt hat. Also von meiner Seite auch nochmal danke an Maria, dass sie das so wunderbar vorbereitet und fertig gemacht hat für mich. Alles im Zuge dessen, dass du Geburtstag hattest, war das natürlich noch.
Ah, ja, da war was.
Und ja, danke auf jeden Fall von meiner Seite auch aus und freut mich, wenn du dich gefreut hast. Ich konnte leider aus Corona-bedingten Gründen nicht dabei sein. Tatsächlich hätte ich dich sonst begleitet.
Aus Covid-Gründen.
In der Stadt.
Ja, war tatsächlich auch ein bisschen was los. Tatsächlich. Also ja, diesmal war das
501.
Ja, du warst auch da.
Genau. Ich war da, genau.
Ja, es war ja diese Kombi-Ticket-Aktion, dass man dann vergünstigt rein durfte. Deswegen war auch das meiste auf der neuen Tribüne los. Also normalerweise ist ja nur die alte und die Südoffen. Jetzt war halt nur die neue und die Südoffen. Mhm. Und der VIP-Tower, stimmt, das war auch zum ersten Mal neu, dass der VIP-Tower eingeweiht wurde.
Dass da welche drin waren,
ja. 65 Euro konnte man da
rein. Och, das geht ja sogar.
Geht sogar noch. Und ist bei Männern genauso der Preis, habe ich gehört. Dass der Preis nicht unterschiedlich ist zwischen Männern und Frauen, was VIP angeht.
Wahrscheinlich aber noch die Karte dazu, oder?
Ich weiß es nicht ganz genau.
Das soll mir auch.
Es geht mir mal einen VIP-Tower demnächst. Nee, ehrlich gesagt. Ja, nach dem Spiel dann vielleicht.
Ja, genau.
Nee, aber das Spiel an sich, muss man sagen, war auch vom Ergebnis her sehr, sehr gut. Spielerisch ehrlich gesagt auch.
Sechs Punkte gewonnen.
Wir haben ja, wer sich noch erinnert an das Hinspiel, da haben wir 3-0 verloren gegen den MSV. Das war so die erste Saisonniederlage oder die einzige Saisonniederlage in der Hinrunde. Da haben wir ja wirklich alles weggerockt, was man so wegrocken konnte. Und jetzt halt, ne, beide Teams ein bisschen krisengebeutelt. Ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal, mit einer Niederlage, also für den MSV Duisburg geht es jetzt so langsam in die Krise rein und wir haben uns da wieder hoch rausgearbeitet. Die erste Halbzeit war auch noch insgesamt, ich weiß nicht, schwach würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ereignisarm.
Ja, das ist mir auch gefallen. Also das habe ich ja auch aus dem Lazarett raus gesehen. Ne?
Ja, das Gute ist, wenn wir wirklich im Emsland-Stadion spielen, dann ist die Internetverbindung gut genug, dass das Bild nicht ruckelt. Weil ich vermute, dass es daran einfach liegt,
und
wenn wir im Wald spielen.
Auch die Bildaufzeichnung ist halt dann nicht so schlecht. Das ist ja in anderen Stadien manchmal deutlich graupiger als bei uns,
muss ich sagen. Ja, das ist ein bisschen das Problem bei Stage, dass es dann halt, ich glaube in Nürnberg war das, wo das wahrscheinlich auch ab vom Patt war. Und
schön ist aber, dass du halt die ganze Trainerbank die ganze Zeit immer hören kannst.
Ja, siehst du, das ist ein Kommentator.
Kommentator. Theo hat quasi Kommentar für mich gemacht und die Mädels halt auch, wie sich gegenseitig anfeuern, das war halt auch ganz cool. Also man presst sich da auch gegenseitig nach vorne lautstark.
Ja, so muss das ja auch sein.
Hat ganz gut funktioniert in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen auch, finde ich auch. Und in der ersten Halbzeit war es noch so ein bisschen mau. Hat sich dann auch zusammengerissen und wusste ja, worum es hier geht.
Ja, eben. Ich finde ja auch in der ersten Halbzeit, dass man da beiden Teams angemerkt hat, dass keiner so richtig so auf volles Risiko spielt, weil man halt nicht in Hintertreffen geraten will. Weil wenn du hier in Hintertreffen gerätst, ist es halt schon, wer 1-0 führt, der stets gewinnt, quasi.
Ja, ist in diesem Fall,
der Anti-Elten, genau, das ist halt in diesem Fall wirklich so auch, weil sind ja beide Spitzenteams, das ist ja nun mal so, erster gegen zweiter. Und dann kann der andere das ja auch sehr, sehr gut verteidigen dann auch. Ne? Und dann wird er vielleicht auch ein bisschen mutiger, der andere muss mehr aufmachen, dann gibt es wieder Konter, in die man dann läuft, quasi, ne? Deswegen da war klar, dass man dann eher versucht, taktisch zu stehen, vielleicht etwas zu mutlos gespielt hat. Ne? Und das hat man auch in der Halbzeit angesprochen. Und es wurde auch sehr, sehr schnell sehr, sehr besser. Sehr, sehr viel besser.
Ja, deutlich. Ja,
deswegen, das war ja die erste in 10 Minuten der zweiten Halbzeit, glaube ich, in der 55. Minute oder 54. gab es ja dann das 1-0 durch Isabella Jaron. Schön das Ding unter die Latte gesemmelt.
Ja,
sehr und schönes Tor. Und danach hat man auch gemerkt, dass Meppen das Spiel immer mehr an sich gerissen hat. Von Duisburg kam sehr, sehr wenig. Haben jetzt auch nicht so aufgemacht, wie ich das jetzt vorhin gesagt hatte, dass man dann mehr nach vorne versucht. So haben sie dann wohl, aber nicht so das letzte Risiko haben sie noch nicht gegangen. Deswegen konnte Meppen das Spiel eigentlich bestimmen und hat dann auch das 2-0 draufgesetzt. Auch ein schönes Tor von Sarah Schulte, unserer Kapitänin, die dann gegen die Laufrichtung des Torwarts geköpft hat, oder der Torhüterin besser gesagt, gegen die Laufrichtung, ja, schönes Ding aufgesetzt, war ein bisschen glücklich, aber gut, muss man ja auch ab und zu mal haben. Von daher 2-0, war nicht mehr gefährdet, das Spiel, und insgesamt
sauber und solide zu Ende gespielt.
Ja, schönes Wetter auch noch, ne? Da haben wir mal dazu gesagt. Ja. Es hat erst ein bisschen geregnet.
Sonst wäre das Foto mit dir und dem Schal auch nicht so schön geworden. Ja, deswegen habe ich extra auch noch gutes Wetter bestellt.
Ja, das ist sehr nett von dir. Ja. Ja, war insgesamt auch ein schöner Fußballtag. Auch mit der Fankurve, sage ich jetzt mal, bei uns. Das war schon schön. Ich freue mich da immer, ne, die altbekannten Gesichter immer zu sehen. Schönen Gruß dann auch in dem Fall. Und vielleicht sieht man sich ja auch in Wolfsburg. Das ist jetzt vielleicht auch mal der Plan. Das nächste Auswärtsspiel ist in Wolfsburg. Jetzt nicht am Wochenende, sondern das nächste. Mhm. Jetzt ist auch für die Frauenspiel frei. Ich weiß nicht, ob Länderspielpause ist, könnte ich mir vorstellen, irgendwie sowas. Oder DFB-Pokal. Glaube ich auch, kann auch sein, dass Spiel frei ist, wenn DFB-Pokal ist. Irgendwas ist auf jeden Fall. Von daher, wer hätte sich perfekt angeboten, wenn die Männer jetzt nicht da sind, dass man dann sich die Frauen anschaut. Aber dann ist halt beides am nächsten Wochenende für die Frauen halt in Wolfsburg um 14 Uhr. Gott sei Dank nicht um 11. Ist immer blöd, wenn man da hinfahren will. Und ja, die Männer am Samstag um 14 Uhr. Wir hoffen einfach mal, dass die Frauen
wieder dabei.
Ja, das freut mich vor allen Dingen. Oder
ja, das freut mich
ärgert doch. Vielleicht meinen Vater.
Das hoffe ich ehrlich gesagt nicht. Der durfte jetzt dann auch mal.
Ja, alles gut.
Nee, ich, das kostet auch ein Bier übrigens.
Ja, ich schicke ihn den Podcast, dann kann er das.
Ja, sehr gut. Das kannst du immer so sagen. Kann ich auch. Alles klar.
Deswegen, gut. Dann hoffen wir auf die Auferstehung der Männer und den weiteren Höhenflug der Frauen
sozusagen. So sieht's aus.
Ah, zum Schluss, bevor du das beendest, sei nochmal eben gesagt, gestern war noch ein Testspiel unserer Frauen, die 2-0 gewonnen haben. Das sei auch alles gesagt, wo dann der erweiterte Kader ein bisschen so zum Einsatz kam. Ach, eine Sache muss ich noch sagen, das stimmt, das ist mir vorhin, hatte ich vorhin noch im Kopf, ist mir beim Reden aber entfallen.
In Reden,
genau. Ja. Eine nicht so gute Nachricht. Während des Spiels gegen Duisburg musste Lynn Gismar noch ausgewechselt worden. Ja. Die erste Diagnose scheint die schlimmste auch zu sein. Kreuzbandriss. Gute Besserung an dieser Stelle.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist die schlimmste Fußballverletzung. So, oder zweitschlimmste nach Achillessehnenriss wahrscheinlich. Von daher gute Besserung.
Thilo.
Nee, Thilo, also Willi, FCF.
Willi.
Aber ja, Thilo hat Kreuzbandriss auch. Ja, ich meinte aber Achillessehnenriss, das hatte Willi. Aber ja, deswegen gönne ich niemandem.
Egal.
Ich gönne das niemandem und hoffe halt, dass das, ja, schnell, dass sie schnell wieder am Platz stehen können. 6 Monate ist das Mindeste. Und ja, gute Besserung. Wollte ich noch dazu sagen, ist mir jetzt noch gerade eingefallen. Und zum Abschluss noch, ja, das Nationalteam. Das Polizeinationalteam der Frauen, die sich auf die EM in Trondheim vorbereiten, war hier zu Gast auf dem Kunstrasenplatz von Union Meppen und hat gegen uns gespielt, wo der erweiterte Kader etwas zu Spielminuten kam. Das habe ich mir gestern auch noch schön angeguckt bei bestem Fußballwetter.
Mhm.
Naja, aber ja, war ein schönes Spiel. 2-0 gewonnen. Das sei nochmal erwähnt. Das war so
sehr cooler Mannschaftsbus.
Sehr cooler Mathebus, die haben sogar auch mal die Sirene angemacht. Ich habe noch nie so ein lautes Geräusch in meinem Leben gehört. bestimmt auch ein E-Auto gewesen, was das ist. Ja. Fährt wahrscheinlich auf Kohle oder so, ich weiß es auch nicht. Also,
E5 wäre das.
Deswegen, also ja, sei nochmal zum Abschluss hinzu erwähnt und deswegen, ja. Wir hören uns dann nächste Woche wahrscheinlich nicht. Ich wüsste nicht, warum.
Das wüsste ich.
Wüsste nicht, warum.
Ja, Lukas, bist du 14 Tage.
Ja.
Alles klar, bis zum nächsten Mal und dann hoffen wir mal wieder mit etwas besserer Laune.
Ich hoffe, ja, was die Männer angeht, genau.
Bis dahin.
Ciao.